Moin Moin und herzlich willkommen beim Kinderanästhesie-Talk mit Armin und Gordon. Heute haben wir den 1.7.2025. Es ist Sommer, wir freuen uns und hallo von meiner Seite aus. Ich bin Armin und mir gegenüber sitzt Gordon. Hallo Gordon.
Moin Moin. Schöne Begrüßung, schön nordisch.
Ha, jetzt darfst du auch Moin sagen. Jetzt bist du ja auch norddeutsch.
Armin, es sind schon wieder 2 Monate vergangen und wir sitzen uns hier wieder gegenüber und werden eine Folge basteln, bei der es um Sicherheit und Qualität in der Kinderanästhesie geht. Oder Qualität und Sicherheit, man weiß es nicht so richtig. Weißt du noch, wie die Session in Zürich hieß?
Ich sag mal so, 50-50.
Okay, ja, gut, ja. Einverstanden. Also von der Phonetik finde ich, Sicherheit und Qualität ist irgendwie, das geht einfach lockerer von der Zunge als umgekehrt.
Tatsächlich, ja, mir würde es andersrum besser liegen. Aber das ist ja Geschmackssache. Was auch ein guter Geschmack ist, ist, wenn ihr unseren Kinderanästhesie-Talk hört und wir wollen gar nicht lange rumschnacken, wir fangen direkt mit unserem Rückblick an. Was gab es in der Vergangenheit zu berichten?
Du warst auf dem Wacker in Bonn. Du hattest ja erzählt, dass du dort eine Session eröffnen durftest und warst super stolz und ich war auch super stolz auf dich. Und jetzt erzähl mal, wie war denn so die Stimmung vom Wacker? Wie war die Session? Wer war alles da? War es eine Veranstaltung, die sich gelohnt hat?
Ja, das war auf jeden Fall eine Veranstaltung, die sich sehr gelohnt hat. Die Gastgeber haben eine fantastische Location, wie man heutzutage sagt, organisiert das Beethovenhaus mitten in der Stadt von Bonn mit Blick auf den Rhein. Es war wirklich ein gutes Ambiente, super ausgewählte Location. Die Stimmung war insgesamt sehr gut, war mein Eindruck zwischen den Leuten. Es war sogar ausgebucht und Leute, die dahin fahren wollten, konnten gar nicht mehr kommen, weil es keine Sitzplätze mehr gab und aufgrund von Brandschutz oder so konnten nicht alle kommen. Stell dir mal vor.
Stimmt, das habe ich irgendwie mitbekommen. Da gab es diese Diskussion in der Silo-Gruppe, nicht wahr? Wo Menschen schon Hotel und Zug gebucht hatten und jetzt kein Ticket mehr bekommen haben. Wirklich ärgerlich. Und Freddy Schindler hat irgendwie alles dran gesetzt. Aber der Brandschutz hat gesiegt. Dafür sind wir in Deutschland, ne?
Ja, es gibt immer die gleichen Keller. Entweder es ist Brandschutz oder Hygiene oder DGSVO oder Ethikkommission. In dem Falle war es der Brandschutz. Genau, oder Bürokratie noch vielleicht. Anyway, Stimmung war trotzdem bombastisch und es waren, ich sag jetzt mal, die üblichen Verdächtigen da und das ist immer schön, dahin zu fahren, weil es sich wie ein Klassentreffen anfühlt.
Ja.
Gleich am ersten Abend waren wir beim Biergarten am Rhein, aber es war kalt. Wir sind danach schnell ins Hotel gegangen und dort fanden dann die ersten angetrunkenen, angeregten Gespräche statt. Es war wirklich schön.
Ein falscher Versprecher, eine falsche Richtigleistung. Angeregt oder angetrunken, was hast du wirklich gemeint?
Ja, beides. Also die Gespräche waren...
Ach so, du hast dich nicht versprochen. Das war...
Nein, sie waren schon so lebendig und es war sehr nett. Übrigens, in Bonn gibt es ein Bier, das heißt passend zum Kölsch, das Bönsch, fand ich lustig.
Bönsch? Ernsthaft?
Ja, und dann fing das eigentliche Programm an am nächsten Tag. Da gab es zuerst die Arbeitsgruppenberichte und dann wurde ein Überblick über die Aktualisierungen der Leitlinien und Handlungsempfehlungen gegeben. Und am meisten emotional diskutiert wurde, nach meinem Empfinden, die Handlungsempfehlung zur RSI. Und da bist du ja auch dran beteiligt, Gordon.
Ja, genau. Markus Wilps und ich sind dort federführend involviert, zusammen mit einer wunderbaren Autorengruppe. Und wir überarbeiten gerade diese Handlungsempfehlung. Mal gucken. Im Moment liegt sie bei Karin Becke, so ein Zufall, auf dem Schreibtisch. Die hat aber gerade ja eine ganz schöne Workload, weil sie gerade eine Chefarztstelle angenommen hat. Werden wir gleich sicherlich noch näher drauf eingehen. Aber ja, deshalb liegt sie da noch auf dem Schreibtisch und sie hat versprochen, dass sie schnell einmal reviewen wird.
Ja, guck mal, was für ein Gossip wir hier verteilen können. Hier, mittlerweile sind wir so eingetaucht in die Community, schon lustig.
Okay.
Anyway, dann gab es noch die Vorstellung einiger Forschungsprojekte. Da ist mir am meisten hängen geblieben ein Bericht über eine Atemwegsverlegung durch einen Schnuller. Man kann Schnuller, ja, aspirieren. Hättest du es gedacht?
Eigentlich nicht, so riesig wie diese Dinger sind.
Ja, die Schnuller sind auch genormt, haben wir dabei gelernt. Diese haben extra immer diese Löcher an der Seite, genau deswegen, damit der Luft passieren kann, wenn die mal in den Rachen fliegen. Wusste ich alles nicht, weiß ich jetzt
dachte,
besser.
Damit man einen Faden dort anknoten kann.
Ja, dachte ich auch
damit
mal.
Damit man die Schnuller am Kind festbinden kann, ja. Okay, hätte ich meine Kinder aber fast umgebracht, weil ich ja diese Atmungslöcher zugeknotet habe, damit ich meine Ruhe habe. Ach, ich bin so ein guter Vater.
Geflissentlich mal die Sicherheitsmaßnahmen ignoriert. Ja, und dann am Schluss endete alles in einer Podiumsdiskussion über ambulante Anästhesie. Das war auch der Teil, den ich dann eröffnen durfte. Ich habe dargestellt, wie viele Anästhesien wir eigentlich in Deutschland bei Kindern performen? Und die kurze Antwort ist, wir wissen es nicht.
Das war ja ein kurzer Vortrag.
Ja, war ein kurzer Vortrag. Die Wacker-Tagung in Bonn war schön und ich freue mich auf das nächste Mal. Das nächste Mal findet die Wacker-Tagung in Trier statt.
In Trier? Oh je. Das ist ja in der Nähe von gar nichts. Entschuldigung, aber ich meine, Trier ist doch von überall weit weg, oder?
Ja, ich glaube, dessen sind sich auch alle bewusst. Aber ich glaube, es ist fair, da hinzufahren. Und ich glaube, Trier ist eine sehr schöne Stadt, eine sehr alte Stadt. Ich glaube, die älteste sogar Deutschlands.
Porta Nigra sagt mir was. Das ist doch Trier, oder? Na gut, okay, nächstes Jahr Trier. Hoffentlich werden dann alle Leute, die Hotels und Bahnfahrten gebucht haben, dort auch ein Ticket kriegen, um an der eigentlichen Veranstaltung teilnehmen zu können. Lass uns doch das Intro kurz halten und gleich über die CME-Punkte sprechen, die ihr bekommen könnt.
Dafür müsst ihr auf unsere Homepage gehen, www.kinderanästhesie-talk.de. Dort findet ihr links einen Reiter, der CME-Punkte-Fortbildungsstunden heißt. Auf den klickt ihr und insgesamt klickt ihr euch durch die ganzen Buttons durch, sodass ihr am Ende Punkte bekommt, immer bis zum 15. des Folgemonats. Also für diese Folge habt ihr Zeit, Punkte bis zum 15. August zu beantragen.
Ihr müsst euch vor allen Dingen die zwei Passworte, die in dieser Folge versteckt sind, das ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, merken oder aufschreiben oder wie auch immer, um sie dort in die entsprechende Maske dann eingeben zu können. Diese exklusive Serviceleistung vom Kinder-Anästhesie-Talk, die gibt es einfach so. Quasi zwei CME-Punkte gratis on top dafür, dass ihr diesen Podcast hört. Und wenn ihr meint, hey, das ist mir richtig was wert, dann dürft ihr gerne über unsere Homepage uns einen kleinen Betrag spenden.
Denn unser Projekt läuft durch Liebe, aber wir haben trotzdem laufende Kosten, die wir gerne gedeckt haben wollen. Und Überschüsse spenden wir wiederum an gemeinnützige Organisationen mit Kinderbezug. Und so locken wir unsere Interviewpartner und finanzieren halt die Kosten, die wir haben oder auch das Material, was wir gelegentlich mal kaufen müssen.
Wie immer an der Stelle eine kleine Ode an unsere Spenderinnen und Spender. Seit dem 16.04. haben uns gespendet Agnes, Alena, Alexis, Alice und Andrea.
Anne, Annette, Benedikt, Boris und Britta. Und einer dieser Personen hat schon mal Narkose an mir gemacht.
Okay. Während der Arbeitszeit oder in der Freizeit?
Privat. Na Quatsch.
Carlo, Katie, Christina, Christine, Clemens.
Daniel, Despina, Fabian, Frank, Franziska.
Frauke, Georg, Hannes, Heike, Jana.
Jennifer, Jörg, Johannes, Katharina, Kerstin.
Lea, Laila, Leonard, Lukas, Lutz.
Maika, Malte, Marc, Markus, Martin.
Max, Michael, Nadja, Nathalie, Natascha.
Nathanael oder einfach nur Nathan. Nils, Nina, Norman, Oliver.
Pauline, Sabine, Simon, Simone, Sören.
Stefan, Stefanie, Svenja, Thomas, Tim.
Timon, Ulrike, Volker, Wolf. Euch allen ganz herzlichen Dank, dass ihr das wertschätzt, was wir hier machen, dass ihr den Wert erkennt, den es hat und ein bisschen was davon zurückgebt.
Vielen Dank, auch von meiner Seite. Und nun möchten wir einleiten das Interview mit unserer Grande Dame der Kinderanästhesie.
Karin Becke-Jakob ist seit 2007 Chefärztin für Anästhesie, Kinderanästhesie und Intensivmedizin an der Klinik Hallerwiese in Nürnberg. Und von 2013 bis 2023 war sie sogar ärztliche Direktorin dieser Klinik. Aber das ist sie jetzt nicht mehr, denn sie ist jetzt
Chefärztin des Universitätskinderspitals Beider Basel.
Und das seit dem 1.5. diesen Jahres. Herzlichen Glückwunsch, Karin, aber das haben wir dir ja schon ausgerichtet.
Das ist so, als ob Florian Wirtz nach Liverpool wechseln würde, wenn du verstehst, was ich meine, Gordon.
Verstehe ich nur deswegen, weil ich gerade bei Spiegel Online, als ich den Rechner hochgefahren habe, diese Eilmeldung gelesen habe, dass der FC Liverpool eine Rekordablöse zahlt und dieser Wirtz der teuerste deutsche Fußballspieler der Geschichte ist. Aber das passt, das ist ein guter Vergleich. Und genauso ist Karin Becke-Jakob die edelste deutsche Kinderanästhesistin aller Zeit.
Sie ist außerdem Autorin und Co-Autorin von über 400 wissenschaftlichen Arbeiten, Vorträgen auf internationalen Kongressen, hat zahlreiche Publikationen in renommierten Zeitschriften veröffentlicht. Also wenn ich so irgendwas suche zum Thema Kinderanästhesie, dann ist immer Karin Becke-Jakob entweder Erst-, Letzt- oder Mittelautorin. Das ist unglaublich.
Auch viel zusammen mit Britta, nicht wahr? Die beiden sind auch Schwestern im Geiste. Ich habe Karin im Vorfeld gefragt, was für eine Organisation sie sich wünscht, an die wir in ihrem Namen als Dankeschön spenden. Das haben wir ja auch, machen wir auch regelmäßig, dass wir im Namen unserer Interviewpartnerinnen eine Spende auslösen als Dankeschön. Und was hat sie gesagt? Exakt das, was sich auch Britta gewünscht hat. Und die beiden hatten sich nicht abgesprochen, musste ich ein bisschen schmunzeln.
Also die Spende geht an UNICEF.
Genau, World Nutrition Program und hier insbesondere für die Kinder in Gaza.
Ja, das machen wir gerne. Das Interview mit Karin ist zweigeteilt, das ist eine kleine Besonderheit. Und wie kam es zu dieser Zweiteilung, Gordon?
Wir waren eingeladen nach Zürich zu den Züricher Kinderanzieh-Tagen. Wir haben in der letzten Folge schon davon berichtet. Und die Züricher, die haben sich nicht knausern lassen und haben uns alle einfliegen lassen und haben uns geschlagene 30 Minuten Redezeit zugestanden. Also das waren sehr teure 30 Minuten, muss man sagen. Also für die Schweizer, nicht für uns, für die Veranstalter. Und 30 Minuten reicht natürlich nicht für einen Podcast, sodass Karin, du und ich uns im Nachgang nochmal zusammengesetzt haben und das Ganze noch ein bisschen aufgearbeitet haben und die Bereiche, die wir aus Gründen ausklammern mussten während der eigentlichen Veranstaltung, die haben wir nachgeholt.
Und deswegen hört ihr zuerst den Live-Mitschnitt aus Zürich und im Anschluss danach das Interview, welches wir mit Karin nach dem Interview in Zürich aufgezeichnet haben.
Frau Dr. Miriam Schneider, ehemalige Oberärztin aus der Berliner Charité Kinderanästhesie, jetzt Oberärztin im Kinderspital Zürich, auch eine der Veranstalterinnen, hat uns wirklich liebevoll begrüßt. Sie hat uns quasi Honig ums Maul geschmiert. Also ich war extrem geschmeichelt. Ich weiß nicht, wie es dir ging in dem Moment. Es hat mich ein bisschen kalt erwischt.
Na, ich fühlte mich dann in dem Moment so wie, als ob Bud Spencer und Terence Hill die Bühne betreten würden.
Es war wirklich nett. Und dafür habe ich mich bedankt. So beginnt die Session, nur dass ihr das in den richtigen Kontext einordnet. Also viel Spaß dabei. Das erste Zertifizierungspasswort lautet 3873. Ich wiederhole, 3873.
Ja, vielen lieben Dank, liebe Miriam, lieber Alex. Also üblicherweise wird man ja, wenn man anmoderiert wird, dazu genötigt zu sagen, ja, vielen Dank für die freundliche Einführung und man geht jetzt zur Tagesordnung über. Das wird dem nicht gerecht, ja, aber das war so eine, fast schon eine Laudatio, die uns wirklich sehr schmeichelt. Und ich es eigentlich nur gewohnt bin, von meinem vierjährigen Sohn, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, so begrüßt zu werden, ja, der ein halbes Jahr nicht zu Hause gewesen ist. Vielen Dank. Ja, also wir produzieren den Podcast Kinderanästhesie, also den Kinderanästhesie Talk, und wir werden auch jetzt hier live einen Mitschnitt dieser Session machen und das Ganze dann im Nachgang noch ein bisschen intensiver im Interview verpacken und das Ganze am 1. Juli veröffentlichen.
Genau, kurze Vorstellung unseres Projektes. Wir machen das ganz korrekt genannt seit ungefähr 3,5 Jahren und unser Ziel war es halt, das geballte Wissen der Kinderanästhesie sozusagen an den Mann zu bringen. Also wir haben auch gerade eben noch vor der Session einen Kommentar bekommen, der uns sehr gefreut hat, dass es eben so in kleineren Häusern angewendet wird, wo nicht so viel Kinderanästhesie gemacht wird. Und ich glaube, genau das ist unsere Zielgruppe und das ist wirklich ein sehr schönes Kompliment gewesen. Jetzt reden wir über die 10 N's der Kinderanästhesie.
Ja, ich glaube, das ist etwas, wo jeder reflexartig schon dran denkt, wenn es um Qualität in der Kinderanästhesie geht.
Ne? Kurze, vielleicht überflüssige Frage, aber wer kennt die 10 N's der Kinderanästhesie? Jetzt müssen eigentlich alle Hände hochgehen.
Gehen alle Hände hoch.
Genau. Und wer wendet denn diese 10 N's der Kinderanästhesie aktiv an? Also wer geht so eine Checkliste durch während seiner Anästhesie? Wer macht das so? Ja, doch, manche melden sich. Also sie findet Anwendung in der Praxis.
Karin, du hast dich ja mit Qualität und Sicherheit in der Kinderanästhesie sehr intensiv schon in deinem Lehren beschäftigt. Den ersten Beweis dafür habe ich gefunden bei meinen Recherchen 2009. Da hattest du einen Vortrag gehalten in Köln-Merheim im ANS-Symposium, das, glaube ich, jetzt in Kitz aufgegangen ist in Deutschland. Du hast da die Anästhesie mit dem Outcome direkt verknüpft. Und deshalb gleich die erste Frage, was ist dein Lieblings-N? Also welches N hat den größten Impact in unserem klinischen Alltag?
Das ist tatsächlich eine Frage, die man kaum beantworten kann, denn das 10-N-Quality-Prinzip ist ja ein Rahmen, der praktisch die Eckpunkte an vielen Ecken definiert. Aber wenn ich eins rauspicken muss, dann würde ich tatsächlich die Normotension nehmen, die Normotonie, denn die war der Ausschlaggeber für das, was alles kam dann. SafeTots ist ja nicht einfach aus der Luft gefallen, sondern SafeTots ist entstanden als Antwort auf die Frage, die im Raum stand, schädigt Narkose das sich entwickelnde Gehirn? Und unsere Kolleginnen und Kollegen aus den USA haben ja sehr viel geforscht, sehr kleinteilig im Bereich Neurotoxizität durch Volatiler, durch Anästhetika. Und wir in Europa haben versucht, so ein bisschen dagegen zu halten, weil wir gesagt haben, Kindernarkose ist eben nicht die Reduktion auf Volatiler oder auf Sedativa und Anästhetika, sondern Kindernarkose ist ein Gesamtkonzept. Und ganz wichtig ist eben die sichere und qualitativ hochwertige Durchführung der Kinderanästhesie. Dann schaden wir auch dem sich entwickelnden Gehirn nicht. Und deswegen diese Normotension war für mich letztlich auch der Beweis. Es gab eine Fallserie aus den USA von Mary Ellen McCann publiziert, dass das Zusammenspiel von Hypotension und Hypokapnie tatsächlich Kinderhirne schädigen kann im Sinne einer postoperativen Enzephalopathie. Das heißt, da hatten wir zum ersten Mal konkrete Hinweise, dass wir durch die Narkoseführung was Gutes tun können oder andersrum auch was Schlechtes tun können.
Das können wir in der Erwachsenenanästhesie auch bei den Alten ganz gut beobachten. Ne? Also mal eine Viertelstunde mit einem Systole von 80 und einem CO2 von 30 und man hat eine halbe Stunde Ausleitung und muss sich auf die Patienten schmeißen.
Und zack, ist das Intensivbett gebucht.
Ja. Hast du ein Lieblings-N, Armin?
Ja, na klar habe ich ein Lieblings-N. Das ist das No Fear. Wir wissen ja, dass Kinder, wenn sie eine erhöhte Angst haben, auch postoperativ viele Komplikationen haben, wie erhöhte Delirrate, erhöhten Schmerzmittelbedarf. Und es gibt sogar Komplikationen, die über den Krankenhausaufenthalt hinausgehen. Also eben so Schlafstörungen, vielleicht auch Lernstörungen. Manchmal erfassen wir das gar nicht. Wer macht schon eine postoperative anästhesiologische Visite? Ne? Deshalb ist das, glaube ich, so ein präventiver Ansatz zu sagen, ich muss die präoperative Angst sehr stark reduzieren und deshalb ist das, hat das, glaube ich, einen dicken Impact, meiner Meinung nach.
Deshalb forschst du da wahrscheinlich auch.
Vielleicht
du verbringst viel Zeit deines Lebens damit.
Das ist ein Herzensthema für mich.
Das Thema zu beschäftigen, genau.
Eine kleine Anmerkung hätte ich nur am No Fear. Ich würde das gerne lieber positiv formulieren. Das haben wir auch schon gelernt in unserem Podcast. Mutig sein, ich glaube, Stärkung, Kooperativität, das ist das, was wir wollen. Ne? Weil keine Angst ist immer so negativ konnotiert. Okay, keine Angst, kriegen wir hin. Aber eigentlich wollen wir ein mutiges Kind haben, so wie wir es auch vorher schon gehört haben.
Also die neuen N's und das eine und, M, ja?
Ja, mutig sein.
Mutig.
Ja.
Okay. Ja. Da müssen wir nochmal drüber nachdenken.
Ja. Vielleicht finden wir ja noch ein besseres Akronym dafür im Laufe der Zeit. Ja? Wir werden drüber nachdenken.
Ja, und deins? Was ist dein Lieblings-N? Das gibt es wahrscheinlich gar nicht, ne? No Aspiration?
Mein N gibt es tatsächlich nicht und ich plädiere für No Prolonged Fastening. Wir haben ja jetzt in ganz Europa eigentlich neue Nüchternheitsleitlinien und damit ein super Tool an die Hand bekommen. Unheimlich einfaches Werkzeug, die Nüchternheiten für die Kinder kurz zu halten und trotzdem dabei keine Abstriche bei Sicherheit machen zu müssen. Ich stelle mir das so vor, dass früher vor dieser Einführung die Pflegekräfte auf den Stationen große Schwierigkeiten hatten, weil sie reflexartig die Kinder alle den ganzen Tag nüchtern gelassen haben, weil sie ja nicht wussten, was im OP vor sich geht und wann das Kind abgerufen wird. Und mit dieser einen Stunde klare Flüssigkeit, in unserem Setting passt das ganz gut, mit Gabe der Prämedikation oder Abruf in OP, hört man auf zu trinken, das ist super. Und es erfasst zwei weitere Ends, die es gibt, nämlich die Normotension. Wir wissen, dass gut hydrierte Kinder weniger Blutdruckabfälle haben. Und die Kinder gehen nicht in die Katabolie, also Normoglykämie. Also das ist sozusagen ein sehr powervolles N.
Deshalb, und Normovolemie auch, ne?
Ja. Das ist dann die Normotension, die quasi schon erwähnt.
Na, du Fuchs, ja.
Also ich glaube, wir müssen da noch ein bisschen dran arbeiten, oder? An den 10 Ns und in einem M.
Ja, und die Frage ist, wie kriegen wir denn jetzt diese ganzen 10 Ns an Mann? Haben wir da noch ein Defizit oder können wir das noch ausbauen? Karin, was meinst du?
Die Frage ist ja immer, wie kommt das Geschriebene oder das Gesagte dann tatsächlich in den Alltag? Und wir haben ja schon ein bisschen Vorarbeit geleistet. Es gibt vom Arbeitskreis Kinderanästhesie der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin etliches an Handlungsempfehlungen. Also wir haben zum Beispiel die präoperative Evaluation, wir haben das Thema Ponfprophylaxe und Therapie, Delirprophylaxe und Therapie, Schmerztherapie, Regionalanästhesie. Also wir haben schon ziemlich viel verpackt. Wie es jetzt tatsächlich in die Kliniken kommt, dazu braucht es in meinen Augen immer zwei verschiedene Teile. Das eine ist mal, dass wirklich diese Empfehlungen angepasst werden an das klinische Setting. Es ist ja so, es kann eine inhalative Einleitung gut sein, es kann eine intravenöse Einleitung gut sein. Viele Wege führen nach Rom. Es muss halt nur klar festgelegt sein, wie in einer Institution der Weg sein soll, damit jeder weiß, was zu tun ist, damit jeder sich auch darauf einstellen kann, dass sich auch die Handlungen einspielen im Team, dass praktisch alles Hand in Hand geht. Und das andere alles Entscheidende ist für mich, dass es eben Menschen, dass es Personen gibt, die sich darum kümmern, die den Lead haben, die das Ganze auch entsprechend teachen, die das supervidieren, die sich auch kümmern um die Delegation im Team, um die Qualitätskontrolle. Kommt denn das auch an, was wir haben wollen? Gucken wir, ob die Kinder Delir haben, ob die Kinder Übelkeit und Erbrechen haben, ob die Kinder hinterher Schmerzen haben. Das sind alles Themen, die muss man halt auch im Sinne des QMs immer wieder überprüfen. Und das ist schon ein Thema, was man einfach strukturell aufsetzen muss in den Abteilungen. Aber wie gesagt, Theorie ist das eine. Dafür gibt's in meinen Augen ziemlich viel an guten Vorgaben. Und die Umsetzung in die Praxis durch engagiertes Team, Pflege und Ärzte zusammen, um das Ganze dann zu etablieren.
Und das Gebetsmühlenartige wiederholen, dass man es auch anwenden sollte, ne? Denn periprozedurale Schmerzen sind sehr häufig zum Beispiel und werden von Kindern als sehr unangenehm empfunden. Dabei kennen wir doch Strukturen und Maßnahmen, um das zu reduzieren. Zum Beispiel die Anwendung von Emla-Pflastern oder diesen Brummkreiseln oder Distraktion. Es gibt Verfahren, ne, um das zu machen, aber trotzdem wird das nicht immer gemacht. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass wir das wiederholen. Bitte kümmert euch drum, eure Kinder schmerzarm zu punktieren zum Beispiel.
Ein anderer Aspekt, ich habe bei dem Versuch, Regionalanästhesie bei Kindern in meiner alten Klinik zu implementieren, unheimliche Widerstände erlebt, ja, seitens der Chirurgen, die mit hanebüchenden Argumenten versucht haben, das zu verhindern, weil es natürlich zu viel Zeit aus deren Sicht benötigt hat in der Einleitung. Auf der anderen Seite, das hat ja heute die Kollegin schon wunderbar herausgearbeitet, wenn man diese Zeit investiert am Anfang, dann spart man sie zum Ende raus. Ja? Also sie hat ja sich um dieses eine Kind sehr intensiv gekümmert, es hat ein bisschen länger gedauert und beim nächsten Mal war es dann Selbstläufer. Und übertragen auf die Narkose ist es so, wenn ich eine funktionierende Regionalanästhesie habe, dann kann ich eine Narkose fahren mit Spontanatmung und am Ende der letzten Naht das Kind quasi extubieren aus dem Saal fahren. Ja, und damit holt man die Zeit wieder rein. Und das sind Argumente, mit denen man solche Verfahren in der Klinik etablieren kann. Aber unser Auftrag heute, die 10 N sind toll, man kann sich daran festhalten, meine Struktur, man kann unglaublich lange drüber reden, aber der Auftrag heute war ganz klar, was gibt es denn an Qualität und Sicherheit abseits der 10 N?
Das war eine Betrachtungsweise, ne? Die Familien würden sagen, ich funktioniere schnell wieder nach Narkose, das wäre vielleicht ein Qualitätsmerkmal für die Familien. Aus anästhesiologischer Sicht wäre es zum Beispiel ein kooperatives Kind bei der Einleitung. Aus chirurgischer Sicht, Boom-Boom-Narkose, ne? Schnell einschlafen, schnell aufwachen. Und aus Krankenhaussicht, billig. Ne? So ist es normal und das ist auch ehrlich und das muss man auch so zulassen, diese Diskussion.
Ja, da kam dann ganz schnell auch die Sicht auf die Patientinnen und Patienten nochmal auf. Denn ich glaube, wir sind ja doch immer versucht, alles sehr medizinisch, sehr technologisch auch zu betrachten. Auch die 10N, wenn man die nochmal anguckt, dann sind die N2 bis N9 ja wirklich sehr
physiologisch basiert.
Physiologisch auf Werten, Normwerten basiert, aber das ist jetzt nicht unbedingt die Sicht der Kinder oder der Eltern, sondern was erfahren die denn eigentlich auf ihrer Reise durchs Krankenhaus oder durch die Ambulanz und was spiegeln die uns wieder, was für sie tatsächlich wichtig ist? Und da hast du einen Punkt gerade schon genannt, ganz wichtig ist, dass die Kinder so schnell wie möglich wieder in ihr bekanntes Umfeld kommen, dass sie ihre Funktionalität wieder aufnehmen können, in den Kindergarten gehen können, auf den Spielplatz gehen können oder mit den Geschwisterkindern spielen können. Und das ist jetzt eben auch inzwischen angekommen in der wissenschaftlichen Literatur. Das sind die Patient-Reported Outcome Measures und die Patient-Reported Experience Measures. Ich glaube, die kann man nicht ganz eins und eins voneinander trennen, sondern die sollte man gemeinsam betrachten. Und das ist eben auch wieder, wie das 10N-Konzept, ein bunter Blumenstrauß von einzelnen kleinen Stellschräubchen, die wir eben beeinflussen können und die wir positiv nach vorne bringen können. Das sind natürlich auch unsere Themen drin, Schmerz, PONV, Delir, Blutdruck und so weiter, aber eben auch das Thema Funktionalität, Patient-Centered Care, was wir vorhin schon angesprochen haben. Können denn die Eltern dabei sein? Ist eine Möglichkeit, dass die Geschwisterkinder das Kind im Krankenhaus besuchen? Also alle diese Themen, die die Familie betreffen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist eben auch die Information und die Kommunikation. Das heißt, wie gehen wir mit den Patienten und den Familien um? Wie stellen wir die auch ein auf die Behandlung, sodass wir dann möglichst ideale Voraussetzungen schon schaffen und nicht hinterherhecheln müssen?
Ja, das ist ein spannender Ansatz, wenn man die Consumer befragt, wie sie unsere Behandlung fanden und wenn wir das annehmen, was die uns sagen. Das gibt es ja eigentlich nicht, also zumindest in Deutschland nicht, in meiner Klinik nicht. Aber wäre mal schon spannend zu sehen, wenn die Leute dann sagen, so ja, das war schön und gut, dass ihr den besten Chirurgen habt für irgendein was ganz Spezielles, aber vorne und hinten hat es halt nicht geklappt. Das war unfreundlich von der Gestaltung her. Ich habe mich nicht gut aufgeklärt gefühlt, wenn das die Eltern rückmelden würden oder das Kind ist unterkühlt auf Intensiv gekommen und solche Sachen. Ne? Also darüber müssen wir nachdenken, was das bedeutet, wenn wir die Leute beurteilen lassen, wie unsere Performance ist. Das ist eine Chance, aber auch gleichzeitig ein bisschen eine Gefahr. Ne?
Ich finde es spannend, dass wir jetzt 2025 haben und es hat so lange gedauert, bis jemand mal auf die Idee kommt. Und dieser jemand ist natürlich auch niemand anderes als Britta Ungarn-Sternberg aus Perth, die quasi diesen Gedanken in die Anästhesiewelt gebracht hat. Einfach mal nachzufragen, was halten denn eigentlich die Consumer von unserer Arbeit? Und sie hat nachgefragt, wo glaubt ihr, wo wir noch mehr forschen müssen? Also ich meine, wir haben unsere Forschungsprojekte, weil wir glauben, das bringt die Patienten weiter. Aber Britta ist einen Schritt weiter gegangen und hat einfach die Patienten gefragt, beziehungsweise die Consumer. Und ich finde, das ist auch ein genialer Schachzug, das Mindset dahingehend zu ändern, die Patienten nicht als Patienten zu bezeichnen. Das ist ein Patient, ist jemand, der was von mir will und der halt einfach auch warten kann, bis ich ihm das gebe, was er von mir möchte. Aber kaum ist es ein Consumer, also ein Kunde, verdreht sich das Abhängigkeitsverhältnis. Und schon möchte ich was von ihm. Denn ich möchte, dass er zufrieden ist mit meiner Behandlung, dass er mich weiterempfiehlt, dass der Laden dann sozusagen läuft. Und allein das schafft man mit einer anderen Begrifflichkeit, dort ein anderes, völlig anderes Mindset zu etablieren.
Ja, man darf nicht vergessen, für wen wir das eigentlich machen, ne? Für die Kinder, die etwas wollen, und für die soll das möglichst gut sein. Natürlich muss man auch zu einem gewissen Punkt eine Grenze ziehen. Also ein Laie kann nicht beurteilen, was medizinisch sinnvoll und richtig ist, und da gibt es sicherlich auch Mismatches. Aber ich glaube, wir müssen uns diese Diskussion vor allem stellen, um eben Qualitätsmarker weiter zu definieren. Da kommen wir nicht drum rum.
Es geht doch mal auf die nächste Folie. Das ist eine Übersicht eben über die Patient Reported Experiences.
Du hast das schön zusammengefasst, was der Unterschied zwischen PROM und PREM ist. PROM ist die objektive Bewertung vielleicht der Maßnahmen und PREM eher subjektiv. Ne? Kann man sich gut merken, PROM, objektiv.
Ja. Und
Medizinstudium hilft manchmal für Eselsbrücken.
Gut. Und wir haben gedacht, was Britta Regli von Ungarn-Sternberg kann, das können wir auch. Und wir sind, Armin und ich, sind durch unsere Krankenhäuser gesneakt auf die Kinderstation und haben einfach die Kinder mal selbst gefragt, was sie von unserer Behandlung, von dem Aufenthalt im Krankenhaus denn so halten, was sie gut fanden, was sie schlecht fanden.
Erzähl mir mal, wie heißt du?
Ferdinand.
Ferdinand. Und du bist hier bei uns im Krankenhaus operiert worden. Kannst du mir erzählen, ob es etwas gab, wovor du im Krankenhaus Angst hattest?
Ob irgendetwas schief geht.
Ob was schief geht, okay. Gab es etwas, was du hier im Krankenhaus besonders gut fandst oder was wir vielleicht besonders gut gemacht haben?
Das Abendbrot und das Frühstück.
Echt? Ja, das Essen im Krankenhaus hat dir geschmeckt, okay. Und noch irgendwas anderes?
Ich fand auch noch die Clowns gut.
Die Krankenhausclowns, ja? Okay, gut. Ferdinand, vielen lieben Dank.
So, hallo. Kannst du uns mal sagen, wie du heißt?
Lina.
Lina, du bist ja jetzt im Krankenhaus und kannst du uns sagen, was du hier besonders gut fandest im Krankenhaus bisher?
Dass hier alle so nett sind.
Super. Und gab es etwas, was du vielleicht nicht so toll fandest im Krankenhaus?
Ja, das Schlafen und dass mein Arm manchmal zuckte.
Das Schlafen? Okay. Weil du alleine bist, oder?
Nee, weil das so ungewohnt ist.
Ah, okay. Okay, super, dankeschön.
Bitte.
So, hallo, jetzt erzähl mir mal, wie heißt du?
Clara Mia, Sie wissen das.
Clara Mia. Ich weiß das, ich habe dich das gerade schon gefragt. Und du bist hier bei uns operiert worden. Was hat dir bei uns am Krankenhaus bisher besonders gut gefallen?
Die Klinik-Clowns.
Die Klinik-Clowns, okay. Und noch was anderes?
Lea.
Oh, wer ist denn Lea?
Meine große Schwester.
Und die durfte hier mit herkommen?
Manchmal.
Und was hat dir nicht so gut gefallen? Oder hattest du vielleicht vor etwas sogar Angst hier bei uns?
Nö.
Hattest keine Angst?
Aber bei den Zimmerkauschen hatte ich Angst. Und da war noch ein Mädchen, die war die ganze Nacht schreiber.
Okay, also du hattest Angst. Ihr musstet das Zimmer einmal tauschen, ja? Und dann war da in dem neuen Zimmer ein Mädchen, die ganze Nacht geschrien hat? Okay, ja, das kann ich mir vorstellen. Gab es dann etwas, bevor du vielleicht vorher Angst hattest, bevor du zu uns gekommen bist?
Wo ich geimpft werde.
Vor Spritzen, ja? Als du eine Spritze bekommen hattest, hattest du Angst. So, magst du mir mal verraten, wie du heißt?
Lilly.
Du bist bei uns im Krankenhaus operiert worden. Hattest du, bevor du zu uns ins Krankenhaus gekommen bist, vor irgendetwas Angst?
Ja, Ich hatte davor Angst, dass sehr viele schlimme Dinge passieren. Und meine Eltern, Mama und Papa, wollten mich ermutigen, aber alles hat mir nicht geholfen. Und ich habe mich immer unsicher gefühlt und das wollte ich irgendwie nicht.
Hast du denn schöne Erinnerungen auch an deinen Krankenhausaufenthalt? Hat dir irgendwas gut gefallen?
Ja, ich fand es toll, dass ich was geguckt habe auf dem Tablet und dass ich ein Eis gegessen habe. Und als es vorbei war, war ich echt fröhlich.
Okay, Leni, vielen lieben Dank.
Ja, hallo. Na, sag mir mal, wie heißt du eigentlich?
Ella.
Ella, und du warst hier zu einer Untersuchung
ja.
im Krankenhaus. Was hat dir besonders gut gefallen, während du versorgt wurdest?
Also, dass alle auch richtig schön nett waren und dass die auch erzählt haben immer, was sie tun und immer Bescheid gesagt haben, wenn sie zum Beispiel jetzt irgendwas in die Tankstelle reinspritzen.
Und gab es etwas, was du vielleicht nicht so toll fandest?
Also ich hatte am Anfang halt richtig Angst.
Und wovor?
Ja, vor der Tankstelle halt auch ein bisschen. Und dieses Schlafmittel, das ich da reingespritzt bekomme. Ich hatte das halt auch noch richtig in Erinnerung. Ich wusste das noch genau, dass es richtig gebrannt hat am ganzen Körper.
Ach, okay.
Aber es hat eigentlich gar nicht gebrannt. Es tat ein bisschen weh.
Aber es war okay am Ende.
Ja.
Weil du tapfer bist.
Ja.
Ja, ich danke dir. Vielen, vielen Dank.
Ja. Ich finde, die Kinder haben das sehr, sehr schön zusammengefasst. Genau das, was du auch gesagt hast, dass sie haben das N1 und das N10 adressiert. Aber sie haben nicht gesagt, oh, vielen Dank, dass sie auf meine Normotension geachtet haben. Toll, dass sie eine Larynxmaske statt eines Tubus benutzt haben. Das interessiert die Kinder nicht. Die interessiert, was habe ich erlebt? Und das haben die uns eindrucksvoll geschildert eigentlich.
Das sollte eben auch in diese 10Ns vielleicht noch deutlicher rein. Du hast schon einen Vorschlag gemacht, wir können über mutig sprechen. Ich glaube, dieses N1, das muss noch viel breiter gefasst werden. Ne? Die perfekte Vorbereitung auf die Anästhesie. Da gehört rein eben die Nüchternheit, da gehört die Aufklärung, die Partizipation, die Information. Das sollte, aber vielleicht können wir ja gemeinsam nachdenken, was da ein guter Begriff wäre.
Enhancement.
Enhancement, sehr gut.
Mein Vorschlag wäre Kooperativität. Also,
mit N.
Ja, nicht mit N, natürlich. Mit N wird schwierig. Wir fangen mal ChatGPT nach der Session und vielleicht hat Sie oder es oder er, einen guten Vorschlag.
Ja, aber ansonsten haben die Kinder uns 1:1 die Prems und Proms mitgeteilt. Ne? Also der Injektionsschmerz, der wirklich sehr eindrucksvoll beschrieben wurde. Ich wusste es noch genau, hat sie gesagt. Ne?
Ja.
Und das ist natürlich etwas, was vermeidbar ist. Und zwar sehr einfach vermeidbar. Indem wir entweder ein 0,5-prozentiges Propofol verwenden oder vielleicht eine kleine intravenöse Anästhesie vorher machen. Und das besonders, besonders langsam spritzen. Also es gibt ganz einfache Tools, mit denen wir so ein Erlebnis möglicherweise verhindern können.
Das ist übrigens in der Arbeit von Britas Team auch ganz weit oben auf der Prioritätsliste von den Patientinnen und Patienten, die sagen, wir wollen Medikamente verabreicht kriegen, die nicht unangenehm sind. Also sowohl dieses bittere Midazolam, was ausgespuckt wird, als auch das Propofol, was brennt. Das sind Themen, die sind bei den Kindern ganz weit oben.
Ich will einmal diese Studie, jetzt weil wir ja schon so drüber geredet haben, zitieren. Sie heißt Consumer Research Priorities for Pediatric Anesthesia and Perioperative Medicine von Ayn Summerfield und David Summerfield. Die sind verheiratet, da hast du dich schon,
geklärt,
schon
ja.
einmal das geklärt, genau. Dieser Artikel ist frei zugänglich und wirklich, wirklich lesenswert. Wir werden ihn auf unserer Homepage verlinken, www.kinderanästhesie-talk.de.
Lass uns mal in das nächste Feld treten sozusagen. Sozusagen die Perspektive der Anästhesie. Was können wir denn als Qualitäts- und Sicherheitsmarker außerhalb der Zinenz vielleicht nehmen?
Ich glaube, ein ganz, ganz großes Problem. Kommunizieren wir so, dass wir unsere kleinen Patienten nicht gefährden?
Ja. Ihr habt ja vielleicht auch mitbekommen, dass wir euch duzen, nicht ohne Grund, weil wir glauben, dass eben an flache Hierarchien, auch in sprachlicher Ebene, ja, das Ansprechen von Komplikationen oder von merkwürdigen Situationen viel leichter machen.
Ja, wir glauben es nicht nur, es ist evident. Ne? Also das haben wir schon mehrfach zitiert. Es ist evident, dass du die Kommunikation verbessert, das Speaking Up erleichtert. Wir können dieses Thema, glaube ich, ein bisschen ausklammern, denn unsere Nachrednerin, Christiane Beck, wird sich sehr intensiv mit dem Thema Faktor Mensch und Fehlerentstehung, Fehlervermeidung beschäftigen. sodass wir vielleicht jetzt einfach direkt zum nächsten Punkt kommen auf diesem Säulendiagramm, und zwar Krankenhaus.
Zürich ist ja ein besonderer Platz für 10N, um darüber zu sprechen, denn ihr alle wisst, dass Markus Weiß, der geistige Vater dieses Konzeptes von SafeTots und das Ganze initiiert hat und inzwischen wirklich auf eine breite internationale Fläche ausgerollt hat. Und er hat gemeinsam mit Andreas Machotta, früher Rotterdam, jetzt in Berlin, ein Maßnahmenbündel vorgeschlagen. Und ich glaube, dass in diesem Maßnahmenbündel für die Qualität und Sicherheit in der Kinderanästhesie alles drin ist, was wir tun müssen. Und das Ganze wird beschrieben als der höchste erreichbare Standard für die Kinderanästhesie. Also das muss unser langfristiges Ziel sein, was uns aber nicht abhalten soll, weil es zu übermächtig ist, sondern wir können einzelne Punkte davon in jeder Klinik, in jeder Abteilung umsetzen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass wir nicht vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen, sondern dass wir, jeder guckt in seiner Abteilung, in seiner Klinik, was können wir besser machen. Und das ist vielleicht auch der Appell, der heute rausgehen soll, dass wir jeden Tag gucken, ein bisschen besser zu werden im Sinne der Kinder. Und da ist halt ein wichtiger Punkt, neben so übergeordneten Punkten wie die Kinderrechte in den Verfassungen zu verankern, dass es wirklich auch ärztliche und pflegerische Teams gibt, die routiniert zusammenarbeiten. Das heißt, es sollte nicht eben dem Zufall überlassen bleiben, gerade in größeren Einheiten, dass jeden Tag der Kindersaal neu besetzt wird, sondern dass da eine gewisse Regelmäßigkeit
stattfindet. Du meinst, dass sich die Caseload auf die Teams auch konzentriert?
Genau, damit die auch in der Lage sind, dann entsprechend neue Kolleginnen und Kollegen einzuarbeiten, ja, dass da Konzepte da sind und dass das eben nicht einfach so durchläuft, wie wir es von vielen Kliniken in Deutschland leider kennen.
Wo kommt die Kompetenz her, wenn man sie erwerben möchte? Da gibt es ja ein schönes Programm zurzeit.
Ja, also da gucke ich jetzt zu Christiane Beck. Wir haben im Arbeitskreis Kinderanästhesie eine AG gegründet, die aber, ich sag mal, formal nicht dem Arbeitskreis zugehört, sondern es ist eine AG Fellowships in der Kinderanästhesie, wo sich initiativ etliche Kliniken in Deutschland zusammengetan haben und jetzt ein Fellowship-Programm aufgelegt haben. Da muss man den Jens Krösche aus Bremen erwähnen, der das Ganze wirklich fantastisch lenkt und leitet und organisiert. Und inzwischen sind wir, glaube ich, so bei 20 Kliniken, die dieses Fellowship-Programm jetzt starten. Also eine strukturierte Qualifizierung in der Kinderanästhesie über den Facharzt hinaus, angelehnt an ein standardisiertes, kompetenzbasiertes Curriculum, also weg von Zahlen hin zu Kompetenzen und natürlich aufgeteilt auch in verschiedene Fachbereiche. Das kann auch in der ambulanten Anästhesie sein. Ja, gerade in der ambulanten Anästhesie ist so eine hohe Caseload, dass da viel Expertise da ist. Und warum sollte da nicht ein Fellowship auch erworben werden? Es kann praktisch sich aufteilen auf verschiedene Bereiche. Und damit versuchen wir, die Kinderanästhesie von innen raus zu stärken, damit die Menschen, die das auch wirklich mit viel Erfahrung und viel Engagement machen, dann letztlich auch diesen Fellowship-Titel erreichen können.
Ja, Jens Krösche hat das ja auch jetzt niedergeschrieben,
ich glaube, genau, die Anästhesiologie.
Entschuldigung, ja, natürlich. Sagen. Oh Gott, das wird auch noch aufgenommen. Genau, ich zitiere mal, was er geschrieben hat, das fand ich ganz spannend. Es ist das Ziel, die Kinderanästhesiologie in der Breite zu verbessern. Schaffen wir das mit so einem Fellowship?
Ich glaube, das ist der erste wichtige Schritt. Mhm. Damit ist noch die Qualität nicht wirklich verbessert, aber wir haben damit zumindest auch sichtbare Expertinnen und Experten, die dann ja als Multiplikatoren auch in die Fläche rausgehen können.
Und wo sollen die arbeiten? Das ist eine ganz interessante Frage, weil ich glaube, ich brauche einen kinderanästhesiologischen Experten, wenn ich einen Neonatenversorger ganz spezielle Fälle habe. Aber was ist mit dem Dreijährigen, der zur Zahnextraktion kommt? Muss das auch ein Fellow sein? Also wie schätzt du das ein?
Da gibt's ja schon Evidenz aus der Literatur. Das Cut-off-Alter liegt so bei 3-3,5 Jahren, wo, also von 0 bis 3-3,5 ist das Risiko wirklich viel höher als später dann bei den Kindern. Schützt aber auch nicht vor Zwischenfällen in den Zahnarztpraxen. Also da haben wir schon auch eine Vermischung. Ich glaube, dass die wirklichen Risikokinder unter 3 mit Komorbiditäten, mit großen, schweren Erkrankungen, großen OPs, schweren Erkrankungen, dass die in Zentren behandelt werden müssen, dass wir aber nicht vergessen dürfen, dass wir eine breite Versorgung brauchen für die Kinder mit der Appendizitis, mit der Radiusfraktur, mit den HNO-Eingriffen. Und da braucht man jetzt sicher keinen, der spezialisiert ist auf kongenitale Fehlbildungschirurgie und Anästhesie, sondern dafür braucht es einfach Menschen, die das routiniert, idealerweise jeden Tag machen. Und warum nicht dann auch ein Fellow in solchen Kliniken dort einsetzen?
Ich glaube, das ist ein guter pragmatischer Ansatz. Ne?
Ihr seht, Das Thema Sicherheit und Qualität in der Kindererziehung ist unglaublich vielschichtig. Und es hat uns auch bei der ersten Zoom-Konferenz überrascht, ja, dass wir so völlig unterschiedliche Sichtweisen auf dieses Thema hatten. Wir hoffen, dass wir in dieser kurzen Zeit zumindest ein paar Trigger setzen konnten, für euch euer eigenes Handeln, euer eigenes Arbeiten mit Kindern zu überdenken. Kleiner Trick ist auch zu überlegen, was würde mein Kind in dieser Situation jetzt von ihrem Arzt, ihrer Ärztin erwarten? Und sich entsprechend so positionieren. Also das reicht schon, das andere Mindset reicht schon, um die eigene Performance am Kind zu verbessern. Wie schon angekündigt eingangs, werden wir die ganzen vielen nicht angesprochenen Aspekte nochmal schön aufarbeiten und am 1. Juli in einem Podcast veröffentlichen. Niederschwellig, für euch alle zugänglich und kostenlos.
Ja, also kurz zusammengefasst noch, Qualität und Sicherheit jenseits der CNNs bedeutet erstmal, dass wir die CNNs akzeptieren und erstmal auch anwenden. Sie haben nach wie vor einen hohen Stellenwert, in Abhängigkeit vom Alter variieren ein bisschen die Ns. Brauchen vielleicht oder wir müssen neue Qualitätsindikatoren diskutieren in der Kinderanästhesie, PRAMs und PROMs. Und ich glaube, wir haben die Aufgabe, Strukturen zu erfassen und sie zu nutzen, um eine gute Ausbildung zu schaffen. Und so sichern wir jenseits der CNNs eben die Qualität und die Sicherheit. Und ich glaube, du hast das letzte Wort. Bitte schön.
Wenn ich einen Satz mitgeben sollte, was können wir tun, um die Qualität und die Sicherheit zu verbessern, dann wäre es tatsächlich wirklich die Verantwortung für diese Themen zu übernehmen. Und da gucke ich jetzt zu Martin Jöhr, wir sollten versuchen, jeden Tag ein bisschen besser zu werden.
Oh, perfekt.
Vielen Dank. Vielen Dank.
Wir haben sie jetzt bei uns. Hallo, liebe Karin. Schön, dass du da bist.
Hallo, lieber Gordon. Hallo, lieber Armin. Ich freue mich total.
Ja, also wir haben gerade die Session, die wir live in Zürich aufgenommen haben, gehört. Das war wirklich ein ganz spannender, fantastischer Nachmittag. Sowas derartiges haben wir beide noch nicht erlebt.
Nee, wir haben uns gefühlt wie bei Karin Mioska im ZDF-Studio oder ARD-Studio, Entschuldigung. Und ja, es war so eine schöne Bühne, eine sehr gehobene Kulisse, sage ich jetzt mal. Ich hatte ein bisschen Angst vor dem Dialekt der Schweizer, aber das war zum Glück kein Problem. Und dann hatten wir unsere Bühne gehabt mit Karin, also immer gut aufgehoben.
Karin ist eine sehr, sehr dankbare Interviewpartnerin. Man kann sich so fallen lassen, weil du am Ende immer wieder rausboxst und zu jeder Sekunde auf den Punkt genau die richtigen Sachen sagst, sodass man wirklich eigentlich nur gewinnen kann, wenn man dich an der Seite hat.
Jetzt lobt mich mal nicht zu viel, es geht ja gerade erst los.
Ja, wir haben über die 10 Ns gesprochen, haben wir gemacht, obwohl wir eigentlich darüber gerade nicht sprechen sollten, aber man kann ja das Thema Qualität in der Kinderanästhesie nicht an den 10 Ns vorbeimachen. Also haben wir im Vorfeld schon vereinbart, ein bisschen reden wir darüber. Und du hast einen schönen Satz gesagt, zusammenfassend zu den 10 Ns. Und der lautet, wichtig ist die sichere und qualitativ hochwertige Durchführung der Anästhesie, dann schaden wir auch dem sich entwickelnden Gehirn nicht im Sinne einer postoperativen Enzephalopathie. Ist das für dich so eine Art, wie soll ich sagen, anästhesiologisches Axiom?
Ich glaube, das ist vielmehr ein Rahmen, den wir uns immer geben sollten und auf den wir uns immer zurückziehen können. Wenn wir die Eckpunkte einer sicheren Anästhesie erstmal definieren und dann auch alles tun, um die einzuhalten. Ich glaube, dann passiert unseren Patienten wirklich nichts und dann haben wir auch eine Qualität und Sicherheit. Da wollen wir ja heute drüber sprechen. Und die Durchführung ist natürlich nochmal die zweite Dimension. Es geht ja nicht nur um die Eckpunkte, sondern auch, wie erreichen wir die? Wie machen wir das tatsächlich rein handwerklich?
Ja, das ist aber ein ganz spannender Punkt, Karin. Sicherheit definieren und eigentlich ist ja die Frage, wie kriegen wir denn diese ganzen Handlungsempfehlungen an das Kind? Und du hast ja gesagt, es gibt ja auch schon ganz schön viele Leitlinien und Handlungsempfehlungen, die im WACKER entstanden sind. Aber was ist, glaubst du, ist das Entscheidende, dass das alles auch bei dem Kind ankommt?
Vielleicht dazu nochmal eine Vorbemerkung, weil die, glaube ich, ganz wichtig ist in der Kinderanästhesie. Wir haben ja schon wahnsinnig viel erarbeitet, selbst erarbeitet, aber es gibt natürlich auch ganz viel aus anderen Fachgesellschaften, aus anderen Ländern, wo versucht wurde, so die Evidenz zusammenzufassen im Sinne von Guidelines und Handlungsempfehlungen für die Kinderanästhesie. Wir sind natürlich da auch oft auf Expertenmeinungen angewiesen, weil eben häufig wissenschaftliche Evidenz fehlt. Aber da sind wir, glaube ich, gut beraten, halt unsere
gut diskutierten und konsentierten Parameter einfach anzusetzen. Und die könnten dann eben auch diesen Rahmen machen. Ich spreche jetzt mal vom Blutdruck zum Beispiel. Da haben wir Vorschläge, wie Blutdruckwerte sein sollten in Narkose in verschiedenen Altersgruppen. Und wie kommen die jetzt tatsächlich in den OP zu jeder einzelnen Narkose? Da ist für mich ganz entscheidend, dass eine Institution, eine Abteilung sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzt. Das heißt Schulung, das heißt Fortbildungen, das heißt Austausch zu den Themen und dann aber auch klare Leitplanken. Was sind für uns in unserer Institution minimale Blutdruckwerte als Beispiel und was tun wir, wenn wir die nicht einhalten? Natürlich immer in der Zusammenschau mit allen anderen klinischen Parametern. Aber da muss jede Abteilung für sich den Weg einfach definieren. Und ich glaube, dafür braucht es wirklich auch jemand, der sich drum kümmert. Das heißt, es braucht einen Lead für die Kinderanästhesie, jemand, der kontinuierlich dort verantwortlich ist und auch diese Verantwortung umsetzen kann durch die Erarbeitung von SOPs, durch die Gespräche auch mit den anderen, ich sag mal, Leitungskollegen und das Ganze dann eben auch ins Team trägt mit einem idealerweise Schneeballsystem, sodass wirklich auch jeder Bescheid weiß über diese Themen. Also Implementierung heißt für mich Verantwortlichkeit, Austausch, Diskussion und so ein paar Leitplanken, die einfach auch fixiert sind im Sinne von SOPs.
Oh, das ist ja schön, dass du es sagst, weil wir haben so ein Team, so ein Kinderanästhesie-Team und wir haben es genauso gemacht, wie du es gerade gesagt hast, dass wir so Kinderanästhesie-Fortbildung gemacht haben. Wir leben das mantraartig vor, dass wir den Blutdruck am besten schon vor der Narkose messen wollen eigentlich. Und das war ein Prozess, also weil das vorher nicht so war und das muss man immer wieder gleich sagen. Und um es vielleicht mal ein bisschen schmutzig zu formulieren, man muss lange in die Enke pinkeln, damit es auch wirklich irgendwann nach Urin riecht. Das sagt man, glaube ich, in Berlin, oder, Gordon?
Auf jeden Fall haben das einige sehr wörtlich genommen.
Ja.
Also das, was Karin gesagt hat, trifft bei mir einen Nerv, weil ich Einblicke habe in ein maximal versorgendes Krankenhaus in Norddeutschland. Und dort gibt es eben für die Kinderanästhesie niemanden, der das irgendwie leitet, der das unter sich hat. Und genau so wurstelt sich da jeder durch die Gegend. Es gibt keine Strukturen, es gibt keine strukturierte Ausbildung und das schlägt sich dann in der Qualität nieder. Weinende Kinder, kotzende Kinder, Kinder mit Schmerzen, delirante Kinder im Aufwachraum. Und alles das ließe sich vermeiden, wenn es jemanden gäbe, der den Laden in der Kinderanästhesie mal durchstrukturiert, der einfach dafür sorgt, dass das, was wir alles schon wissen, an das Kind bringt, also die Best Clinical Practice in der Klinik umsetzt?
Eigentlich ja, in der Realität eher nicht. Ich zitiere jetzt nochmal Markus Weiß, der muss einfach einmal zitiert werden, wenn wir über die 10N sprechen als Initiator dieser Initiative, der gesagt hat, man sieht an vielen Häusern eben Feuerlöscher-Anästhesie. Das heißt, da gibt's ein Team, das führt die Anästhesie durch bei den Kindern und dann kommt nur jemand dazu mit Expertise, wenn es brennt. Das ist ja genau das, was wir nicht unter Qualität und Sicherheit verstehen, sondern wir wollen proaktiv Konzepte umsetzen, die den Kindern was Gutes tun und die dann für eine hohe Qualität stehen. Und du hast es gerade angesprochen, Gordon, gerade dieses Thema, was ist denn Qualität und was ist Sicherheit? Das ist ja nicht das pure Überleben, ne, sondern es ist ja viel, viel mehr. Es ist das Vermeiden von Angst, das Vermeiden von weinenden Kindern, das Vermeiden von Traumatisierung im jungen Alter, möglichst schmerzarme Verläufe postoperativ, Prävention von Delir. Das sind für mich alles Qualitätsparameter, die wir unbedingt erfassen müssen. Sonst haben wir auch gar kein Abbild von dem, was wir eigentlich so als Qualität definieren.
Ja, die Realität ist ja die, dass das sehr wenig gemacht wird. Das wissen wir auch durch Umfragen oder wenn man so im Kollegium fragt, auf dem Wacker-Kongress sogar, da hört man schon häufig, dass das nicht so regelmäßig erfasst wird. Ich weiß, glaube ich, in Berlin wird das gemacht, also in der Charité, da haben die so extra einen Monitor, an dem man den Patienten nicht freigeben darf, ehe man nicht was eingeloggt hat. Und das ist natürlich clever, ne, wenn man dann gezwungen ist, das einzugeben. Aber ich glaube, das ist eher die Ausnahme leider. Aber das wäre zum Beispiel ganz gut. Und ich glaube, da brauchen wir auch vielleicht eine Definition, auch von politischer Seite oder so, oder von unserer Fachgesellschaft, die Forderung, das eben zu machen oder so zu vereinheitlichen. Ne? Das ist, glaube ich, etwas, was nicht nur sozusagen individuell gelöst werden muss, sondern strukturell und noch übergeordneter als vielleicht über das Krankenhaus hinaus.
Ja, und das möglichst einfach und pragmatisch. Es soll halt kein zusätzlicher Riesenaufwand sein, sondern das muss im klinischen Alltag durchführbar sein. Und da hätte ich schon Ideen, wie das geht. Ja. Wir können uns ja zum Beispiel Quipsi mal anschauen als Pain-Erfassungstool, als wirklich jetzt schon lange klinisch eingesetzte Observation am ersten Post-OP-Tag, wo einfach mit wenigen gezielten Fragen das Kind nochmal mit seinem Schmerz und Nebenwirkungen erfasst wird und wir damit auch eine Rückkopplung haben für uns. Wie geht's den Kindern eigentlich, wenn wir sie schon wieder auf die Station entlassen haben? Das ist ja auch ein Thema, wo wir häufig ausgeblendet sind. Wenn es da keine guten Feedback-Mechanismen mit den chirurgischen Stationen gibt, kein Akutschmerzdienst, der da in charge ist, dann entgeht uns vieles. Und da, glaube ich, sind wir in der Pflicht, als Anästhesistinnen und Anästhesisten im Sinne der Perioperativmedizin halt von A bis Z, ja, 10N. Vorher gut behandelt und nachher gut behandelt. Da sind wir in der Pflicht, uns drum zu kümmern.
Quipsi wird gleich nochmal Thema werden. Du hast gerade nochmal die 10N beim Namen genannt und im Nachgang, wir hatten uns ja überlegt, ob die so noch aktuell sind oder ob man die nicht noch ergänzen könnte. Und da war deine Idee, als ein 11. N, No Compromise, ganz vorne hinzustellen. Und ich finde das fantastisch, weil es im Prinzip ja genau das sagt, wir gehen keine Kompromisse ein. Wir machen die bestmöglichste Behandlung, die es gibt.
Genau, und wir nehmen dafür auch keine schwerwiegenden Abweichungen in Kauf. Das geht los bei der Checkliste bis hin zur Verordnung von Schmerzmitteln postoperativ. Und ich habe in meiner Zeit als junge Ärztin im Praktikum in Erlangen einen Tutor gehabt, der zu mir gesagt hat, Karin, der schlimmste Satz, den es gibt in der Anästhesie ist, wird schon klappen, wird schon gehen. Und genau das dürfen wir uns nie sagen. Wir müssen immer konsequent die 10N durchgehen, den Blutdruck messen, das Pulsoxidran haben. Also ich glaube, natürlich gibt es Situationen, wo wir improvisieren müssen, aber unsere Eckpunkte, die müssen schon eingehalten werden.
Ja, man muss wissen, wann man von der Norm abweicht, und zwar bewusst und nicht zufällig.
Ganz genau, ja.
Übrigens haben wir auch in unserem Interview darüber gesprochen, was denn wie man mutig sein nochmal anders formulieren könnte. Wir wollten ja ein ChatGPT fragen, und das habe ich auch gemacht. Nenne mir ein Synonym für Kooperativität mit N. Und dann kam raus vieles. Und dann ein Wort, das ich noch nie zuvor gehört habe, aber ich glaube, das würde wahrscheinlich am besten passen, ist Nurturance. Kennt ihr das Wort?
Nein, nie gehört.
Never heard.
Ich auch nicht. Vielleicht gibt es das auch nicht. Das kann ja sein, dass ChatGPT
das Wort erfunden hat, ja, um genau, dir schmeicheln zu wollen.
Das, ne, dieses Programm. Aber es kommt so von Nutrition, also so fördern, nähren, hegen, pflegen. Ne? Beschreibt fürsorglich bindungsorientiertes Verhalten. Also so angeblich soll es das bedeuten. Fand ich gut. Das Wort ist ja anscheinend noch nicht belegt, weil ihr kennt das nicht. Das heißt, wir können es dafür benutzen. Und mal gucken, ob sich das durchsetzen wird. Ich glaube eher nicht.
Ich habe ja auch ChatGPT dazu befragt, aber wahrscheinlich mit einem anderen Prompt als du. Und mein Favorit war Navigation Together.
Ja.
Gemeinsame Navigation im präoperativen Kontext, das finde ich super. Das heißt, also Navigation, ein klarer Weg und ein gemeinsames Navigieren, das heißt, alle mit ins Boot holen, im wahrsten Sinne des Wortes, die Kinder so nehmen, wie sie gerade sind, in ihrem Entwicklungsstand ernst nehmen, die Eltern, die Sorgen und Nöte der Eltern mitnehmen, aber gleichzeitig auch unseren Part gut vermitteln, Informationen geben und gemeinsam dann festlegen, wie die Narkose und alles andere aussehen soll. Wäre auch noch eine Möglichkeit.
Mal abgesehen davon, dass es sehr seemännisch ist und zu Kiel sehr gut passt, ist das auch, hat das übrigens mein Prompt auch gesagt, Navigability, so hat das mein ChatGPT genannt, aber Navigation Together ist sehr schön, da das zusammen betont, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass man auf das Kind eingeht. Aber wir eben auch das Steuer an der Hand haben, weil schlussendlich sind wir die Fachmänner und Fachfrauen für die Anästhesie.
Ganz genau.
Also Karin, Kassel 2026, wir machen eine gemeinsame Session über die 12N. Ja, wir starten
sehr
mit
schön.
No Compromise, und das 12. N am Ende ist dann Navigate Together.
Das machen wir.
So, nachdem wir uns jetzt erfolgreich die nächste Kongresseinladung erschlichen haben, lass uns mal den sicheren Hafen der 10N verlassen und navigieren in Richtung der drei Ebenen,
auf denen wir die Qualität beeinflussen können, nämlich die familiäre Ebene, die anästhesiologische Ebene und die Krankenhausebene. Und da haben wir von PROMS und PREMS gesprochen. Karin, kannst du uns noch mal kurz erläutern, was das ist?
Wenn wir über Qualität und Sicherheit sprechen, bei all unseren Vorträgen oder jetzt auch bei unseren Talks, dann gehen wir natürlich immer erstmal in unsere Perspektive. Was ist aus unserer anästhesiologischen Sicht Qualität und was ist Sicherheit? Das ist aber häufig nicht unbedingt das, was auch die Kinder definieren oder die Familien der Kinder definieren und auch nicht das, was unsere ganzen Disziplinen an den Schnittstellen definieren. Egal, ob das jetzt vielleicht die niedergelassenen Kinderärztinnen und Ärzte sind, ob das die operativen Partnerinnen und Partner sind oder vielleicht sogar die Krankenhausverwaltung oder auch die Gesellschaft, da spielen wir auch eine Rolle in der Kinderanästhesie. Und aus dieser Idee sind eben für diese Dimension der Kinder oder der Patientinnen und Patienten die PROMS und die PREMS aufgekommen als Idee, die Patient Reported Outcome Measures und die Patient Reported Experience Measures, also PROMS und PREMS. Und ich finde das wahnsinnig spannend, sich immer mal wieder in diese andere Perspektive zu begeben und mal zu überlegen, was ist denn jetzt tatsächlich wichtig fürs Kind oder für die Familie? Und das ist nicht immer deckungsgleich mit dem, was wir so als Ziel uns vorgeben.
Ja, könnte zum Beispiel bedeuten, dass wir eine Narkose durchziehen bei einem verrotzten Kind, weil das jetzt für die Familie am besten ist, weil die alle Urlaub genommen haben und jetzt Zeit haben. Und dann müssen wir mit unserer Kompetenz das eben machen, auch wenn wir eigentlich empfehlen würden, 2 Wochen zu warten.
Das ist, glaube ich, das beste Beispiel, was man geben kann, genau. Wir würden vielleicht medizinisch sogar sagen, verschieben, aber es gibt eben so viele familiäre, soziokulturelle, wie auch immer, Einflussfaktoren, die sagen, nee, jetzt ist der richtige Moment, um das zu tun. Und wenn ihr die Kompetenz habt, dann macht's auch. Das haben wir übrigens kürzlich auch mal so in einem Artikel geschrieben.
Oh.
Ich glaube, es ist ganz wichtig, dieses Thema Atemwegsinfekt, das beschreibt so schön die klassischen Probleme in der Kinderanästhesie, die Auseinandersetzung mit diesem hyperreagiblen Atemweg und auch den Umgang damit, die eben nicht mehr kategorisch abzusetzen, sondern in Abhängigkeit von vielen Faktoren, aber eben auch der Expertise vor Ort, das Kind vielleicht dann doch dran zu nehmen.
Tja, ich bereite mich halt auf meine Interviewpartner vor.
Ja, geht ja wunderbar. Also in der HNO, die würde ich mal sowieso komplett rausnehmen, weil da machen wir sowas wie eine Fokussanierung. Ne? Also welches Kind kommt in die HNO und braucht eine Adenotomie und Parazenthese, ohne dass es verrotzt ist? Das ist ja einfach das Grundrauschen dieses Kindes. Ne? So. Für alle anderen Fälle braucht man einfach Expertise, um, sag mal, kompromittierte Kinder sicher durch die Prozedur zu bringen. Stichwort Regionalanästhesie, Spontanatmung macht viel weniger Atemwegskomplikationen. Stimmt ihr mir dazu?
Absolut.
Ja.
Also wenn man ein Verständnis von Kinderanästhesie hat, also wenn man weiß, was man tut, lässt sich viel mehr für die Kinder und für die Familien unterm Strich erreichen. Und als positiven Nebeneffekt bringt das Ruhe ins OP-Programm. Weniger Ausfälle, weniger Absätzen. Man kann so viel wirtschaftlicher arbeiten. Und ich denke, aus der Perspektive eines Geschäftsführers ist sowas doch wünschenswert, oder nicht?
Genau, aber ich möchte darauf hinweisen, dass es gar nicht so einfach ist, diese PREMS und PROMS teilweise zu definieren. Ich hatte neulich mit meiner Kollegin Alina so mich unterhalten, gefachsimpelt haben wir ein bisschen und sie hat das sehr, sehr schön beschrieben und ich konnte so sehr mitfühlen mit dem, was sie gesagt hat. Sie meinte, sie gibt sich halt immer so Mühe, dass das Kind schön ist, warm hat im Saal, man bemüht sich, dass das alles so alles ordentlich aufgezogen ist, dass die Konzentration stimmt. Sie macht halt no compromise, ja, so wie ich auch, so wie ihr beide und so. Jetzt ist ja die Frage, wie sieht das Elternteil oder das Kind in der Zukunft dann, dass sich drum gekümmert wurde? Wie wird diese Liebe gemessen, die man da rein, das Kind reingesteckt hat, ne? Und die Alternative wäre halt so, vielleicht nicht so ganz so gründlich machen, vielleicht nicht ganz so liebevoll. Und am Ende wird das Kind trotzdem nach einer Stunde aus dem Aufwachraum entlassen und trotzdem nach einem Tag aus dem Klinik entlassen. Also, das messbar zu machen, sich darum zu kümmern, ist schon nicht so einfach, finde ich, ist nicht so trivial. Oder sehe ich das falsch? Also habt ihr konkrete Beispiele vielleicht oder Ideen, wie man das umsetzen könnte? Weil
ich glaube, dass dieses Mindset, das Alina, und ich verstehe gar nicht, warum ich sie noch nicht kennengelernt habe, ne? Weil es ist ja schon wirklich oft thematisiert worden zwischen uns beiden. Sie macht ja die Kinder als sie mit ganz viel Hingabe und ganz viel Liebe und irgendwie hat sich das noch nicht ergeben. Und ich meine, dass dieses Mindset, das sie hat, das werden die Eltern in jedem Kontakt mit ihr registrieren. Das heißt also bei der Übergabe.
Das erfassen wir aber nicht.
Bitte?
Das erfassen die aber ja nicht oder wir nicht. Das können wir nicht zeigen. Das ist ja genau das Problem, weißt du?
Ne, und wer für eine gute Temperatur im Saal sorgt, der sorgt auch für alles andere. Ich glaube, das kommt in der Summe natürlich auch bei den Eltern und bei dem Kind an.
Ich glaube daran auch, ja.
Nicht der Einzelfaktor, sondern das ist die Summe aller Tätigkeiten und die ist ja in der Regel größer als alle einzelnen Dinge zusammen.
Und mal so als Beispiel, das passt hier gerade rein. Jetzt nach 20 Jahren Anästhesie habe ich das erste Mal ein Geschenk von Eltern bekommen. Ja, eine Flasche Champagner von Käfer mit Pralinen und einer Note. Es hat mich sehr berührt, was die geschrieben haben. Und jetzt der Gag, ich konnte mich an dieses Kind überhaupt nicht erinnern. Also es ist nicht so, dass ich da eine besondere Hingabe und Liebe reingelegt habe, sondern es war halt ein Fall, wie jeder andere auch. Aber irgendwie haben die Eltern in dem Kontakt mit mir eben gespürt, dass mir das am Herzen liegt, was ich tue. Und das ist das, was ich meine. Es ist das Mindset. Du entscheidest dich dafür, das so machen zu wollen, keine Kompromisse einzugehen und die Eltern kriegen das mit.
Ja, 100% Zustimmung, aber wir reden über Qualität und über harte Zahlen und die muss man messbar machen, das ist genau der Punkt. Und da hört es dann auf, das kriegst du nicht gemessen, was du gerade erzählst, außer in deinem Herzen. Du könntest jetzt sagen, die Anzahl der Geschenke, die Gordon bekommt, ist ein Qualitätsmarker für gute Qualität in der Kinderanästhesie.
Ganz schlecht, wie gesagt, das ist das erste nach 20 Jahren.
Ja, ich meine, ich stimme euch voll zu und ich kann noch eine zweite Geschichte erzählen von meinen Doktoranden, die haben Kinder beobachtet, wie sie einschlafen, ja, die Kooperativität, die Navigation gemessen. Und die haben berichtet, dass man den Unterschied schon sieht, wenn Kinderanästhesisten das Kind betäuben, ja, also eine Narkose machen. Das ist alles so eben schön ruhig und gesettet und die gehen auf die Kinder ein. Und wenn ein Nicht-Kinderanästhesist oder Kinderanästhesistin kommt, dann kommen die schon mit der Haltung, oh, das eher ein Kind wird eh schief gehen. Und das ist genau das Mindset, von dem ihr sprecht. Also schon meine Doktoranden konnten nach so 20, 30 Kindernarkose-Einleitungen ein Gefühl dafür bekommen, was jetzt gut ist fürs Kind und was nicht. Also es ist da, dieses Gefühl, dieses Thermometer für die Stimmung. Aber die Frage ist nach wie vor, und das finde ich wirklich eine Challenge, wie bringen wir das wirklich messbar, ja, in die Krankenhausakte? Oder ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll.
Ja, das ist doch genau dein Auftrag, Armin.
Das ist mein Auftrag.
haben wir schon lange besprochen, dass du da irgendwann mal mit einem Armin-Score um die Ecke kommen musst.
Mal gucken, ja. Wobei, das ist auch so, das haben wir, glaube ich, auch schon in Zürich gesagt, man muss mal aufpassen, dass die Medizin nicht in so eine Art Amazon gerät, ne, mit Bewertungsportal. Also man muss den richtigen Sweet Spots finden, eben so aus, dass wir eine Qualitätsmessung bekommen, um uns zu evaluieren, um uns zu verbessern. Aber auf der anderen Seite wollen wir auch nicht, wie soll ich sagen, so eine Google-Rezession werden oder eben Amazon-Rezession, in der jeder schreiben kann, was er will. Und denn es ist ja nicht wie bei McDonald's oder bei Disneyland, wo es heißt, wünsch dir was, sondern wir machen eine medizinische Behandlung, die manchmal ja eben keine Alternative kennt. Also eine Narkose ist halt eine Narkose und die muss halt gemacht werden, ne? Also das ist nicht ganz zu vergleichen wie mit dem freien Willen in der Marktwirtschaft, aber trotzdem Elemente aus dem Service, glaube ich, brauchen wir auch in der Medizin.
Ich habe dazu auch noch ein ganz kleines, gutes Beispiel, finde ich. Eine unserer wichtigsten Tätigkeiten, gerade bei längeren OPs, finde ich, ist, die Eltern immer wieder auf dem Laufenden zu halten. Ich habe mir das zur Gewohnheit gemacht, bei großen OPs die Eltern alle 2-3 Stunden anzurufen, einfach nur, um ihnen mitzuteilen, es läuft alles nach Plan, aber es dauert noch, weil die Chirurgen sich viel Zeit nehmen müssen, weil es ein großer Eingriff ist. Und da habe ich schon so viel gutes Feedback dazu gekriegt. Die Eltern, du hörst die richtig durchatmen am Telefon, durch so eine für uns so einfach durchzuführende Maßnahme, einfach nur kurz durchklingeln und sagen, es ist alles okay, aber es dauert noch. Und ja, jeder, der schon mal ein Kind im OP hatte, ein eigenes Kind, der weiß, wie Minuten zu Stunden werden können und was da in so einem Elterngehirn und Elternherz dann los ist.
Da hört man immer richtig am Hörer einen Stein runterfallen, der vom Herzen fällt. Bums. Ja.
Genau.
Ja, das ist auch hochmenschlich. Ich meine, darum sind wir Ärzte und Ärztinnen geworden, um genau solche Momente zu erreichen, oder?
Ja.
Armin, was meinst du mit Sweet Spot? Das hast du gerade gesagt, so beiläufig. Das habe ich nicht verstanden.
Ja, das ist grundsätzlich mein neues Lieblingswort, meine neue Lieblingsfloskel. Aber naja, nochmal, also auf der einen Seite glaube ich schon, dass wir messbare Qualitätsstandards brauchen, ne? Auch so für die Familien und die Kinder brauchen irgendwelche Tools, in denen die sagen können, ich war sehr zufrieden oder ich war weniger zufrieden, auf welcher Ebene auch immer. Und auf der anderen Seite können die sehr unzufrieden sein, aber es gibt halt keine Gegenvorschlag. Also zum Beispiel ein nicht nüchternes Kind also mit einem hohen Ilios, muss jetzt in Narkose gelegt werden und wir müssen das Kind leider Gottes dreimal oder fünfmal pieksen, jetzt habe ich es gesagt, aber wir sind hier unter uns, bis ich einen Zugang habe, um eine kontrollierte Intubation zu machen mit IV-Zugang. Und das ist dann kein gutes Erlebnis, sicherlich kein gutes Erlebnis für die Eltern, aber es ist genau das richtige medizinische Vorgehen. Ja? Und das heißt, wenn wir immer so nur auf die Eltern hören und die, wenn die sagen, nee, machen Sie das mal nicht, machen Sie mal inhalativ, dann wird das nicht funktionieren. Also das heißt, man muss auf verschiedenen Ebenen das austarieren, wo der Sweet Spot ist, was das richtige Verfahren ist in Bezug auf eine medizinische Prozedur. Also es kann nicht nur die Bewertung der Eltern sein, um unsere Qualität zu beurteilen. Es muss auch berücksichtigt werden, und zwar sehr stark, gerade im medizinischen Sektor, dass wir eine Fachkompetenz haben.
Stimme ich dir hundertprozentig zu. Ich glaube auch, dass die Proms und Prems natürlich nur ein Part sind in diesem Gesamtbild. Und natürlich müssen unsere medizinischen Indikatoren definiert und erfüllt werden, aber eben auch alles andere noch außenrum. Das ist für mich so ein buntes Bild von verschiedenen Bausteinen, die wir halt versuchen müssen zusammenzutragen. Und in verschiedenen Situationen auch immer wieder verschieden gewichten. Und manchmal muss es halt auch das kurze Festhalten sein für einen IV-Zugang. Dazu vielleicht auch noch ein Gedanke. Mein lieber Freund und Kollege Bernd Landsleitner, der selber 4 Kinder hat, hat oft zu mir gesagt, das, was wir hier so machen in der Kinderanästhesie, das kriegt er daheim nicht umgesetzt. Ne? Da wird geheult und geweint beim Zähneputzen, beim Windelwechseln. Da ist es normal. Aber in der Kinderanästhesie versuchen wir wirklich, alles in Schach zu halten. Und manchmal geht's halt einfach nicht. Ja? Das muss man auch akzeptieren.
Aber genau das habe ich mich neulich auch gefragt. Ja, also mein Sohn ist 4 und er schreit immer noch wie am Spieß. Und dann muss er auch mal festgehalten werden beim Zähneputzen. Ja, und neulich ist mir das wirklich wie Schuppen vor den Augen gefallen. Ich dachte, in der Klinik würdest du es nie machen. Du würdest deine Assistentin, deinen Assistenten an die Wand stellen, wenn ein schreiendes Kind festhält und irgendwie so eine Prozedur über sich ergehen lassen muss. Aber zu Hause macht man es.
Aber gut. Deshalb darf man nie sagen, behandle die Kinder so wie deine eigenen. Das stimmt einfach.
Ja, genau. Und es soll jetzt auch kein Appell sein, Kinder festzuhalten. Nee, es soll einfach nur auch ein bisschen Nachsicht hervorrufen, dass wir eben nicht immer die 110%ig gelungene Narkose mit allem haben werden, sondern wir tun das Beste dafür, aber es wird immer Kinder geben, die weinen. Es wird auch Kinder geben, die Schmerzen haben. Wichtig ist halt, dass wir gemeinsam gut damit umgehen und dass die Eltern mit an Bord sind. Die Eltern, die das, die Situation kennen, vom Zähneputzen zu Hause mit Weinen, die werden das auch ertragen, wenn das Kind mal nicht ganz kooperativ ist.
Ich möchte nochmal zu diesen Rahmenbedingungen. Du hattest vorhin gesagt, ne, dass es natürlich innerhalb eines Rahmens Möglichkeiten gibt zu variieren, aber rechts und links sind die Pfeiler gesteckt, innerhalb derer wir uns bewegen müssen. Aber wir müssen trotzdem auch offen sein dafür, dass sich dieser Rahmen auch verschieben darf. Denn je mehr wir wissen und je mehr wir uns weiterentwickeln, verschieben sich die Rahmen. Bestes Beispiel sind die Nüchternheitszeiten. Ne? Die waren ja Doc, Min, und heutzutage wissen wir aber, dass sich dieser Rahmen verschoben hat und dass wir, um dem Kind mehr Qualität bieten zu können, also weniger Hunger, weniger Durst und so weiter, dass wir heute anders vorgehen als noch vor 15 Jahren.
Naja, und das ist ja diese selbstkritische Reflexion unseres Handelns. Wir müssen uns ja auch immer wieder an neue Erkenntnisse anpassen. Das gehört ja dazu, ne? Lebenslanges Lernen, immer wieder überprüfen, stimmt es noch, was wir tun? Und diese Themen, die du genannt hast, die sind ja nur ein Bruchteil von dem, was sich in der Kinderanästhesie in den letzten 20 Jahren getan hat. Also von den Verfahren über die Larynxmaske, die inzwischen noch viel großzügiger eingesetzt wird als früher, bis hin zu Regionalanästhesie bei schlafenden Kindern. Was gab es alles für Diskussionen? Mhm. Ja, bis hin zum großzügigen Einsatz von Opioiden bei Kindern, die man den Kindern früher vorenthalten hat. Also ich glaube, da haben wir in den letzten 20 Jahren ganz schön viel Kulturwandel erlebt. Und das ist auch gut so und es wird auch weitergehen.
Okay, wenn wir alle diese Errungenschaften zusammennehmen, Karin, die du erwähnt hast, was sind so Tools, die wir dann jetzt so mitgeben können in dieser Podcast-Folge für unsere Zuhörenden? Was sind so gute Navigationsaufgaben oder Werkzeuge?
Genau, Navigation, da haben wir es wieder. Also wenn wir jetzt mal so ein bisschen out of the box, out of the 10N denken, dann sind wir ja hauptsächlich in dieser prä- und postoperativen Versorgung. Und da gibt's für mich schon so ein paar wichtige Eckpunkte. Das geht los mit ausreichend altersgerechter Information, mit Einbeziehen der Eltern, eine möglichst kind- und familiengerechte Umgebung schaffen, Kuscheltier mitnehmen lassen, schnelle Abläufe, aber keine hektischen Abläufe. Martin Jörs sagt immer so schön, man kann jedes Kind zum Schreien bringen, es ist nur eine Frage der Zeit. Das kann ich nur unterschreiben.
Ja, das funktioniert.
Und eben auch das Kind in abhängig von seinem Entwicklungsstand auch mit einzubeziehen. Ja, warum soll das Kind nicht selbst die Maske halten? Ertüchtigen, dass es auch autonom bei der Einleitung dabei ist oder eben gute Ablenkstrategien für die Anlage des IV-Zugangs, MLAB-Pflaster adäquat eingesetzt. Also es sind ganz viele kleine Dinge und postoperativ natürlich dann eine wirklich schöne Aufwachphase im Sinne von eine Umgebung, wo die Eltern dabei sein können, wo es nicht allzu hell, allzu laut ist, wo einfühlsames Personal auch da ist, die Kinder gleich versorgt mit Essen und Trinken oder halt gegebenenfalls mit Schmerzmitteln und wo das Pflegepersonal auch die Autonomie hat, ein sich anbahnendes Emergency-Lier zum Beispiel schnell zu durchbrechen.
Ich glaube ehrlich gesagt auch, das ist weniger Hexenwerk als das, wonach es sich jetzt gerade hier anhört. Man muss sich ja eigentlich nur überlegen, was würde man sich für sein eigenes Kind wünschen, wie es durch so eine Prozedur gebracht wird. Und da muss man halt genau das umsetzen. Und ich muss sagen, Karin, du hast eben Emla für die Zugangsanlage angesprochen. Der Gamechanger sind diese Duftstifte in meiner Wahrnehmung. Das funktioniert super. Eine ja. Person lenkt das Kind ab, lenkt die Aufmerksamkeit auf diese verschiedenen Duftstoffe, die dann in die Maske getan werden. Das Kind kann sich das aussuchen und die andere Person punktiert das Kind. Und ich habe wirklich noch nie so wenig Drama erlebt wie unter Zuhilfenahme dieser Tools.
Und welche Düfte habt ihr? Schoko, Erdbeere, Vanille und Babypups?
Babypups ist Schoko. Tatsächlich riecht Schokolade wie Babypups. Das stimmt schon, das mag ich auch nicht. Aber das kann man auch wiederum dann einbeziehen in die Auswahl der verschiedenen Duftrichtungen, indem man dann sagt, hier, ich habe das, das ist total toll und das ist auch ganz toll und das ist voll eklig. Ja, und dann ja, ist der erste Lacher bei dem Kind.
Ne? Ja, es ist ein erster Lacher und zweitens ist das ja auch so eine Scheinwahl, ne? Und damit erzeugst du Autonomie beim Kind. Toller Mechanismus.
Mhm, gute Idee. Ihr wisst schon, dass diese Riechstifte von einem Kinderanästhesiepfleger entwickelt worden sind.
Nee, wissen wir nicht.
Aus Zürich. Herzliche Grüße an Goran.
Goran, mit Schoko, da musst du dich nochmal mit auseinandersetzen. Also entweder du nennst es Babypups oder du machst da irgendwas anders.
Ich fand das schon aber lecker. Das meinte ich jetzt aber nicht so, wie du es jetzt vielleicht verstanden hast.
Du magst
es? Ich finde das okay. Also ich würde immer Schoko nehmen. Ich bin auch so ein Schokotyp. Aber
ich finde es unangenehm.
Okay. Aber was auch unangenehm ist, ist Fehler zu machen in der Kinderanästhesie. Und über dieses Thema haben wir ganz kurz nur gesprochen bei unserem Interview, Gordon. Und das ist ja auch eins deiner Lieblingsthemen.
Ja, eigentlich gar nicht, ne? Weil nämlich in unserer Session in Zürich hat Christiane Beck aus Hannover, aus der Medizinischen Hochschule Hannover, genau darüber gesprochen. Und deshalb konnten wir das in unserer 30-minütigen Zeit nicht unterbringen, um nicht Christiane was vorwegzunehmen.
Ja, Karin, was sind denn deiner Beobachtung nach die drei häufigsten Ursachen für Fehlerentstehung in der Klinik?
Ja, Fehler gibt's, Fehler passieren. Was kann man tun, um diese häufigen Fehler zu vermeiden? Also, wir haben ja schon vieles getan. Ich glaube, was früher wirklich noch viel häufiger passiert ist, das ist das Thema Medikamentenfehler. Schnell mal im Kopf ausgerechnet, ohne Closed-Loop-Kommunikation irgendwas verabreicht und dann schnell mal eine Zehnerpotenz sich vertan. Ich glaube, da sind wir jetzt heute mit den kognitiven Hilfen, mit dem Vier-Augen-Prinzip und auch dieser geschlossenen Kommunikation, der Supervision der verabreichten Menge, sind wir da, glaube ich, deutlich besser geworden. Also das ist für mich mal ein ganz wichtiges Thema, die Medikamentensicherheit. Dann vielleicht auch Flüchtigkeitsfehler durch mangelnde Konzentration, durch Erschöpfung, durch zu kurze Ruhephasen. Auch da, glaube ich, haben wir schon was erreicht durch moderne Arbeitsmodelle, durch viel bessere Arbeitszeiten, auch was den Dienst anbelangt. Fatigue ist ein großes Thema in Europa. Ich denke, das spielt in allen Bereichen der Akutmedizin eine Rolle. Wer übermüdet irgendwelche wichtigen Handlungen tut, egal ob das in der Klinik ist oder an anderen Stellen oder auch nur nach Hause fährt mit dem Auto, der hat einfach ein höheres Risiko, dass was passiert. Das heißt, wir sollten schon auch darauf achten, dass wir unsere Mitarbeitenden, unsere Teams einfach gesund halten und entsprechend unsere Arbeitswelt dem anpassen. Und wenn jemand wirklich ich sage jetzt mal, nachts rein muss und 3-4 Stunden arbeitet und müde ist, dann soll der sich in einem dafür vorgesehenen Raum vielleicht auch noch ein bisschen erholen können in der Klinik, bevor er sich ins Auto setzt. Also das ist, glaube ich, ein Thema. Und ganz wichtig, im Hinblick auf Patientensicherheit, unsere Checklistenkultur. Wir haben ja inzwischen nicht nur die WHO-Checkliste wirklich etabliert, sondern wir haben Checklisten für die Übergabe auf die Intensivstation oder für die Neo. Wir haben Checklisten für die Regionalanästhesie, also unsere eigenen Checklisten, die wir vielleicht noch jeder für sich so machen. Und dadurch, glaube ich, sind auch viele Fehler jetzt nicht mehr vorhanden, die es früher öfters bestimmt gab.
Da glüht dein Herz, Gordon, oder? Wenn du das hörst.
Ja, absolut. Das ist genau mein Thema. Lass uns doch mal einen Schritt zurücktreten und dann überlegen wir uns, in was für einem verrückten Arbeitsumfeld wir eigentlich jeden Tag arbeiten. Wir können unsere Arbeit nicht unterbrechen. Das heißt, wir können unsere Pausen nicht nehmen, wie wir sie bräuchten. Man muss sich das irgendwie organisieren oder man muss es so akzeptieren, wie es ist. Wir haben unheimlich viele Schnittstellen, mit denen wir klarkommen müssen, wo Fehler passieren können. Rettungsdienst, Schockraum, OP, Intensivstation, OP. Wir haben eine hohe Geschwindigkeit der Prozesse. Wir haben eine hohe Handlungsdichte. An uns wird ein hoher Anspruch an Flexibilität gestellt. Die Notfälle, die rauschen rein, müssen sofort behandelt werden. Die OP-Pläne, auf die man sich morgens noch eingestellt und vorbereitet hat, die werden umgestellt. Und am Ende des Tages müssen wir das alles in ständig wechselnden Teams-Zusammenstellungen bewerkstelligen. Und nun mach mal in diesem Durcheinander keine Fehler.
Ja, und dann hast du ja noch ein Hochrisikofeld, das heißt, ein kleiner Fehler kann maximale Auswirkungen haben. Ne? Das ist vielleicht am Fließband noch was anderes, aber bei uns kann ein Mini-Fehler zu einer Katastrophe werden.
Ja, und das sind die personenbezogenen Fehler. Ne? Und da muss man sagen, sie heißen personenbezogene Fehler. Sie werden durch Menschen am Sharp End gemacht, aber sie sind ja auch systembedingt. Also man könnte ja theoretisch in einem großen Zentral-OP einen Notfallsaal etablieren, bei dem das Team wissen, dass sie jetzt nur die akuten Fälle nacheinander abarbeiten müssen und eben nicht der allgemeinchirurgische Saal immer mal wieder irgendwie einen Notfall, der mit der Allgemeinchirurgie nichts zu tun hat, reinkriegt. Also man könnte das System dahingehend verändern, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen Fehler machen, abnimmt.
Also das ist für mich jetzt auch als kleiner Ausflug ins OP-Management ein Must-Do, gerade in der Kindermedizin, in der operativen, wo wir halt einen Anteil von nicht planbaren Eingriffen, ich schätze mal zwischen 15% und 25% haben, dass wir diese Kapazitäten schaffen, denn die kommt ja jeden Tag, genau, diese Anforderung. Deswegen sollten wir es auch schaffen, Säle mit Personal zu hinterlegen, damit dort möglichst viel von den Notfällen abgearbeitet wird, am Tag und nicht nachts.
Richtig.
Und in den anderen Sälen der Elektivbetrieb wirklich so weit wie möglich ungestört weiterlaufen kann.
Mhm. Jeder hat jetzt bestimmt dieses Bild vom N3-Wackwechsel im Kopf.
Ja, in Berlin haben die das tatsächlich geändert, jetzt nachdem ich da nicht mehr arbeite. Jetzt gibt es wirklich nur noch Dringlichkeit N2, die in der Nacht operiert wird. Und wenn wir schon von Nachtarbeit sprechen, ich habe auch ein riesengroßes Problem mit dieser Bereitschaftsdienstlüge, dass man Menschen 24 Stunden Bereitschaftsdienst machen lässt, aber mit einer tatsächlichen Inanspruchnahme von 18 Stunden und es dann eben trotzdem Bereitschaftsdienst nennt, weil niemand die Kliniken dazu zwingt, regelmäßig eine Arbeitszeiterfassung zu machen, um nachzuweisen, dass sie weiterhin Bereitschaftsdienst anordnen dürfen. Und ich finde, das darf nicht so sein. Die Kliniken müssten dazu gezwungen werden, weiß nicht, alle 2 Jahre eine Arbeitszeiterfassung durchzuführen.
Würde aber bedeuten, dass es Schichtbetrieb geben würde im ärztlichen Dienst, was äußerst unbeliebt ist und was auch dazu führen würde, dass es mehr Personal wiederum braucht. Also das sind so, glaube ich, die Hürden aktuell, die wir haben, um das umzusetzen, was du gerade forderst.
Das ist schon eine klassische Führungsaufgabe, das mit seinem Team eben da den bestmöglichen Weg zu finden und auch damit eine wirklich effiziente Nutzung der Arbeitskraft möglich zu machen. Also unser Ziel ist ja auch, dass wir möglichst das schaffen, was wir uns vornehmen und dass wir keine OPs absagen, sondern dass wir eine Planungssicherheit haben und natürlich auch eine, ja, ökonomische Nutzung. Ich will jetzt da gar nicht zu tief drauf einsteigen, aber ich glaube schon, dass wir das unter einen Hut bringen sollten.
Müssen. Wir müssen. Das ist unser gesellschaftlicher Auftrag. Ganz klar. No compromise. Ihr kennt ja alle Murphy's Law wahrscheinlich, ne? Murphy's Law sagt, aus, dass alles, was schief gehen kann, schief gehen wird. Und wir hatten schon mal, Armin, in der Folge Nummer 8, Komplikationen im Kinder-OP, davon gesprochen, dass es auch ein IFRAM's Law gibt. IFRAM ist das Anagramm von Murphy und inhaltlich genauso umgekehrt ist die Aussage, nämlich ein System, das funktionieren kann, wird auch funktionieren. Das heißt, wir müssen die Systeme so robust machen, dass der menschliche Fehler möglichst vermieden wird. Und das spielt da genau rein.
Also wäre die Konsequenz in Bezug auf Qualität auf der Ebene Anästhesie, dass man das messbar macht anhand von Ereignissen, die entstehen, sagst du? Dass man dann sagt, gute Qualität jenseits der 10Ns in der Kinderanästhesie bemisst sich daran, dass wir weniger Komplikationen haben.
Da sind wir wieder bei dieser Unterscheidung zwischen Feuerlöschermedizin, ne? Möglichst wenig Komplikationen oder möglichst hohe Qualität. Und da würde ich schon sagen, dass die hohe Qualität nochmal mit einfließen soll. Und dieses Mindset, dieses Umdrehen von Murphy's Law, ich glaube, das können wir auch im Alltag beobachten, wenn du dir, nehmen wir mal das banale Beispiel IV-Zugang und du denkst dir schon, oh, das Kind hat schlechte Venen und naja, jetzt probiere ich es halt einmal. Du hast keinen Stuhl, du setzt dich nicht hin, es ist nicht alles optimal vorbereitet, dann wird es sicherlich nicht funktionieren. Andersrum, wenn du das alles tust und sagst, ja, es hat vielleicht nur eine gute Vene, aber die will und muss ich jetzt treffen, da hängt es jetzt dran und du machst dir gute Arbeitsbedingungen, du hast alles gut vorbereitet, hast eine gute Assistenz, dann wird es auch klappen und du darfst nicht anfangen, mit dem Kopf zu schütteln zwischendrin, sondern du musst eben auch denken, jetzt schaffe ich's. Ja, das ist, glaube ich, auch diese Umdrehung.
Also wir sind jetzt bei den Kochrezepten, wie wir es schaffen, in unserem Alltag leistungsfähiger zu werden, weniger Fehler zu machen. Also Mindset ist das eine.
Genau, und was noch ein Faktor ist, ist das Team. Da hat mich neulich mein Kollege darauf hingewiesen, dass es eine Studie gab, die sogar im New England Journal, glaube ich, im JAMA erschienen ist. JAMA Surgery, die haben untersucht, was für eine Auswirkung das Team hat zwischen Anästhesist und Chirurg auf die Morbidität und die Mortalität des Patienten. Also, glaubt ihr, es macht einen Unterschied, wenn das Team von Anästhesist und Chirurg sich kennen und öfters zusammenarbeiten, als wie wenn sie es nicht tun, in Bezug auf die Qualität der Versorgung?
Ja, klar. Gute Kommunikation ist für mich ein klarer Qualitätsfaktor. Gutes Verständnis füreinander, die Temperatur im Saal auch mal runterzudrehen, damit der Chirurg eben nicht schwitzt an der kritischen Stelle der OP. Das sind alles so Kleinigkeiten, die gehören in solchen konstanten Teams dazu, gemeinsam gute Qualität zu liefern.
Ja, und das haben die auch gezeigt in dieser Untersuchung. Die haben, haltet euch fest, 700.000 Prozeduren untersucht in so Major Surgery, also so Neurochirurgie, Gastrointestinalchirurgie und so weiter. Und tatsächlich ist es so, wenn das Team sich gut kannte, dass dieses englische Wort heißt Dyad oder Dyad, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, also D-Y-A-D, habe ich auch nie zuvor gehört, aber dieses Duo aus Chirurg und Anästhesist, wenn das immer ähnlich war, dann wurde die Mortalität und die Morbidität gesenkt. Kann ich mir sofort vorstellen, hätte ich sofort unterschrieben, hätte ich keine Studie machen müssen, dann wussten wir auch so, aber klar, wenn man merkt, der Chirurg fängt an, weniger zu reden und mehr zu schwitzen, dann weiß ich, er braucht mich jetzt, ne? Oder wenn er gut drauf ist, dann läuft alles und dann kann man sich auch ein bisschen zurücklehnen und doch mal ein Sudoku machen als Anästhesist. Also so ist es nun mal.
Ja, da sind wir ja quasi bei den low-hanging fruits, ne? Also die wirklich einfach zu erreichen sind, ohne dass man Systeme ändern muss oder irgendwelche Fortbildungen machen muss. Und genau. Dazu gehört auch das Du. Also das haben wir ja schon mehrfach in unseren, also ständig sagen wir das, ne? Dass wir das obligatorische kinderanästhesiologische Du bevorzugen, einfach weil es uns dann auf Augenhöhe kommunizieren lässt und der Informationsfluss in beide Richtungen viel besser ist und viel weniger Informationen verloren gehen. Und es schafft eine Atmosphäre des Speaking Up. Also dann wird man auf die eigenen möglichen Fehler oder sich anbahnenden Fehler hingewiesen und damit kann man Zwischenfälle vermeiden.
Ja, und ich glaube auch das aktive Einfordern von Kommunikation, gerade in so Situationen mit Komplikationen, wirklich nochmal ins Team zu fragen, haben wir was übersehen, habt ihr noch eine Idee? Wirklich auch aktiv jeden Einzelnen nochmal aufzufordern, drüber nachzudenken und das oder das, was er gerade denkt und sich vielleicht nicht traut, auch auszusprechen.
Mhm. Genau, oder ich will auch andersrum das zu formulieren. Ne? Also ich habe häufiger so, ich sag jetzt mal, Scheinnotfälle in Günsaal. Wenn dann so eine Zitosekte läuft, dann operieren die, dann blutet das, dann gibt es Blutverlust. Und dann sind die Gynäkologen immer hektisch, finde ich. Und dann gebe ich denen die Rückmeldung, hier oben ist alles gut, der Blutdruck ist stabil, ich habe keinen Bedarf gerade zu transfundieren, die Herzfrequenz geht runter, ihr macht das richtig gerade. Ne? Und dann merkt man sich, ah ja, okay, danke für die Rückmeldung. Die sind echt dankbar, da hört man auch wieder einen Stein fallen und dann plötzlich sind die Bewegungen wieder weniger hektisch, die OP gelingt besser und so weiter. Ne? Und das kann man ja natürlich in jeder Abteilung machen, aber das war so die letzte Situation, in der ich das ganz konkret hatte und ja, hilft manchmal einfach.
Ja, finde ich total gut, ja, positive Verstärkung.
Genau.
Es geht auch ein bisschen in Richtung Shared Mental Model. Ist es nicht so, wenn man im Team das Team auf denselben Informationsstand bringt und das Team über jeden einzelnen Prozess im Klaren ist, dass die Rollen ganz eindeutig verteilt sind und jeder weiß, was als nächstes passiert. Also, dass man beispielsweise zwischen Arzt und Pflege genau kommuniziert, welches Medikament ist in welcher Spritze, in welcher Verdünnung, sodass das schon mal klar ist, dass man den Ablauf der Induktion und der Intubation bespricht, wie man was vorhat, mit welchem Tubus man intubieren möchte und so und mit welchem Spatel und dass es dann eben nicht hinterher noch zu Fragen kommt oder nicht doch einen anderen Spatel oder ich wusste jetzt nicht, was du willst und dann muss man dann während des Intubationsprozesses den Spatel noch wechseln und dann zieht man die Schublade auf und ist der nicht da und dann rennt die Kollegin oder der Kollege noch aus dem Saal.
Habe ich noch nie erlebt.
Denke ich mir gerade aus. Ne? Sowas gibt es nicht in unserem täglichen Ablauf.
Nee.
Aber ich glaube, das ist damit gemeint. Ne? Und das hilft es, die Prozesse zu optimieren.
Genau, und das heißt einfach auch Disziplin, diese Checkliste immer wieder mit Lässigkeit jeden Tag durchzuführen, egal bei welchem Eingriff, egal ob groß oder klein. Ne? Das sind ja so diese, was wir vorhin angesprochen haben, dieses Thema eben nicht zu denken, es wird schon alles gut vorbereitet sein, sondern einfach akribisch nochmal draufzuschauen.
Was haben wir denn noch? Also man kann an dieser Stelle empfehlen, hört euch unsere Folge 8 an. Die heißt Komplikation im Kinder-OP, aber hinter der verbirgt sich tatsächlich das ganze Human Factor-Gedöns, über das wir gerade sprechen. Und es ist wirklich sehr hörenswert. Es ist eine meiner Lieblingsfolgen, weil es auch einfach so ein tolles Thema ist. Und es hat richtig Spaß gemacht, die aufzunehmen.
Ja, stimmt. Da habe ich auch mit am meisten gelernt bei der Folge. Und es hat auch mein Handeln danach positiv, meine ich zumindest, beeinflusst. Und dann sind auch solche Handlungen ganz normal geworden, wie zum Beispiel, zeigt mir bitte nochmal die Ampulle.
Ja.
Ne? Also vom Ropivacain. Und ich hatte tatsächlich, also einmal den Fall, da wollte ich eine Regionalanästhesie machen und dann zeigte mir die Kollegin eine Ropivacain-Spritze mit 7,5 Milligramm pro Milliliter statt 2 Milligramm pro Milliliter und zack, hätte ich schon ein Riesenproblem gehabt, hätte ich nicht diesen einen Schritt gemacht.
Ja.
Und ich hätte es nicht geglaubt, hätte ich das nicht selber erfahren, dass es wirklich relevant sein kann, aber ich kann nur sagen, ja, es war genauso. Und seitdem lasse ich mir immer das zeigen, auch wenn es so stumpf ist, aber es ist für mich so ein inneres Protokoll, was ich abarbeite, so wie du gerade, Karin, das beschrieben hast.
Soll ich euch meinen Lieblingsfehler mal erzählen?
Gerne.
Ich habe mal Morphin verdünnt für eine Kaudalanästhesie und habe in der Eile einfach schnell einen Aufkleber auf diese 50 Milliliter Kochsalzflasche draufgeklebt mit Mo. Damit ich weiß, das ist kein Kochsalz, sondern Morphin, weil das kommt ja dann eh weg. Ich habe das abgezogen, was ich gebraucht habe, Kaudalblock gemacht. Und dann hat mich irgendwann ein Kollege abgelöst und hat dieses Kochsalz verwendet, um eine Magensonde durchzuspülen für die Chirurgen, weil er gedacht hat, das ist von heute, das ist am Montag aufgezogen. Und es war tatsächlich ein Montag.
Ja.
Also so viel zum Thema schnell mal eine Flasche nicht adäquat beschriftet und stehen lassen. Und so hat das Kind dann Morphin intragastral gekriegt. Es ist zum Glück nichts passiert, aber das passiert, wenn man eben nachlässig ist.
Ich habe auch missgebaut einmal, fast im Rettungsdienst. Das war ganz am Anfang meiner Notarztkarriere. Da weiß ich noch, da war ich Auszubildender und bin mit meinem Mentor NEF gefahren. Und wir hatten einen Patienten mit einer ganz üblen COPD und ich wollte ihm Prednisolon geben. Und der RTW kam von der Feuerwehr, wir kannten uns alle nicht und ich wollte jetzt eben Prednisolon aufgezogen haben. Und dann weiß ich noch, wie der Rettungsassistent, was damals noch sagte, Prednisolon, weiß ich nicht, finde ich gerade nicht, haben wir nicht. Ich, doch, habt ihr, das ist ein Pulver, ein kleines Fläschchen, da ist ein Pulver drin und musste das mit dem Wasser, was dabei ist, verdünnen und wollte das erklären. Er meinte, hab schon gefunden. So, und dann hat er das aufgezogen, drückt mir das in die Hand Und ich weiß noch, wie ich gedacht habe, Mensch, das hat aber gut aufgezogen. Normalerweise schäumt das auch immer so, ne? Aber das war wirklich perfekt aufgezogen. Und mein Mentor, mein Ausbilder sagte, Gordon, wir vertrauen uns, aber formal musst du die Ampulle zeigen lassen. Und ich, ja, okay, dann zeig mal die Ampulle. So, was stand auf der Ampulle? Was war das für ein Pulver? Das war Vicoronium.
Okay.
Das heißt also, ich hätte diesen um Luft ringenden Menschen fast voll relaxiert. Und es hat echt nicht viel gefehlt, ne?
Naja. Genau.
So, und deshalb, unsere ganzen Berichte sind Beispiele dafür, dass diese ganzen Maßnahmen, die wir hier genannt haben, dass die alle mit Blut geschrieben sind. Weil es ist, alles hat schon mal zu einem Fehler geführt, der in einem Patientenschaden resultierte oder noch Schlimmeres.
Schöne Metapher.
Und ich denke, das hilft auch, diese Disziplin zu haben, immer diese Checklisten durchzugehen.
Ja, und das ist auch so ein wichtiges Thema, dass eben das Bewusstsein dafür da ist, dass Fehler passieren und dass wir die aber, wenn es geht, sofort aufarbeiten. Dass wir gucken, warum ist dieser Fehler passiert und was können wir tun, dass der morgen nicht wieder passiert. Ich glaube, diese Offenheit und auch dieses schnelle Reagieren in einer Abteilung ist ganz wichtig, damit die Mitarbeitenden auch sehen, man setzt sich damit wirklich aktiv und positiv auseinander, anstatt jemand eben zu schämen und zu blamen, zu sagen, haben wir vielleicht einen Systemfehler, dass dieser Fehler passiert ist? Oder gibt es irgendwas anderes, was wir verändern müssen? Das halte ich auch noch für wichtig.
Ich überlege noch gerade, wie das als Qualitätsmarker bezeichnen könnten. Ich glaube, es könnte so funktionieren, dass man halt diese Komplikationen, wenn sie dann aufgetreten sind, dokumentiert, offen. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast, Karin, dass man ohne Blaming das einfach kommuniziert, dass es so ist. Und dann kann man ja sagen, so letzte Komplikation war vor einer Woche, war vor 2 Monaten, war vor einem Jahr. Und dann kann man so sagen, ja, okay, länger der Zeitraum ist, desto besser läuft es eben auch. Ne? Könnte dazu führen, dass man einfach nichts mehr meldet, um den Rekord nicht zu brechen. Und auch da gilt es hier, den Sweetspot zu finden. Ne? Aber ich glaube, das könnte ein Instrument sein, auch um eine Qualität zu beschreiben eben.
Ja, du hast es jetzt gerade erwähnt. Ich glaube schon, dass wir auf Abteilungsebene diese Fehler oder Komplikationen dokumentieren müssen. Ja, auch wenn das so ein bisschen schwierig klingt, dass das alles aufgeschrieben wird und nachverfolgt wird. Wir müssen schon gucken, gibt es irgendwas, was gehäuft auftaucht? Ist es der postspinale Kopfschmerz nach Spinalanästhesien oder nach PDAs im Kreissaal oder ist es der Zahnschaden oder die Aspiration oder ist es eben der Medikamentenfehler in der Kinderanästhesie, damit wir das halt auf Abteilungsebene auch immer wieder mal reflektieren können. Und genau so funktionieren ja eigentlich auch Qualitätsmanagementprozesse, dass die über die Zeit eben gucken, gibt es eine Veränderung in der Inzidenz? Klar ist das alles sehr selten und wir werden da keine gute Statistik haben, aber es reicht ja schon, wenn wir merken, oh hoppla, wir haben jetzt bei einer Morphin-PCIA 3-mal einen Dosierungsfehler, dann ist vielleicht irgendwas, wo wir noch schulen müssen oder unsere SOP verbessern müssen, solche Themen.
Ja, das ist zum Beispiel eine logische Konsequenz, aber ich habe auch schon ein paar Mal erlebt in den Kliniken, in denen ich gearbeitet habe, ohne jetzt eines genauer zu nennen, dass wenn irgendwas passiert ist, dann kam eine E-Mail 2 Tage später, ab sofort machen wir das so und so und so. Und dann denke ich mir so, ja, was denn überhaupt und warum? Also ist das wirklich ein Systemfehler? War das vielleicht ein individueller Fehler? Hat man das mit dem besprochen? Und das ist so nicht nachvollziehbar dann in so einem Moment. Und ich glaube, davon würde ich gerne wegkommen, ehrlich gesagt. Und das eben so transparent einfach haben, so stelle ich mir zumindest eine ideale Klinik vor. Und wenn man damit gut umgehen kann, das ist für mich ein Qualitätsmarker.
Das sind diese berühmten E-Mails, die dann beginnen mit den Worten ausgegebenem Anlass.
Ja. Genau,
ab sofort. Und eigentlich weiß nur einer oder zwei, um was es sich handelt, aber es werden alle praktisch bestraft. Damit über.
Ja, genau. Die werden bestraft.
Ja. Genau.
Das ist gestraft, also man möchte ja schon den Prozess ändern, in der Hoffnung, dass das dann nicht mehr vorkommt. Also da ist ja schon ein guter Gedanke dahinter, grundsätzlich.
Ja, das funktioniert dann in 2 Wochen, dann ist die E-Mail vergessen und dann ist das wieder alles wie vorher.
Vielleicht braucht man über dem Eingang des Zentral-OPs zur Motivation der Mitarbeiterinnen so ein Schild, ja, Zentral-OP, kein ernsthafter Zwischenfall seit und dann so eine austauschbare Zahl, Tagen. Und dann kannst du da so eine 1 reinhängen, eine 2 und 3 und dann wieder eine 0 und dann wieder eine 1. Und man geht dann jeden Tag mit der Motivation, diese Zahl möglichst hoch gehen zu lassen zur Arbeit. Mhm. Schafft vielleicht auch Vertrauen bei den Eltern. Kein lebensbedrohlicher Zwischenfall seit 3 Tagen.
Bisschen so catchy, aber das geht ja auch vielleicht in diese Richtung mit diesen, was kann das Krankenhaus machen, um die Qualität zu verbessern und zu messen. Lasst uns jetzt mal nochmal die nächste Ebene besprechen, wie man Qualität verbessern könnte oder messbar machen kann. Jetzt haben wir über die Anästhesie gesprochen, davor über die Familien. Jetzt kommen wir auf die Ebene der Krankenhäuser oder Institutionen, vielleicht auch Fachgesellschaften. Was glaubt ihr, welche Errungenschaften brauchen wir da noch, um die Qualität zu verbessern in der Kinderanästhesie?
Ja, da gibt es natürlich ein ganz tolles deutsches Projekt, was erst letztes Jahr gestartet ist, aber wie ich finde, schon total erfolgreich ist. Und das ist eben eine Arbeitsgruppe, die ein Fellowship Kinderanästhesie erarbeitet hat. Was heißt Fellowship Kinderanästhesie? Das ist einfach eine Zusatzqualifikation nach dem Facharzt für 12 Monate, sich mal vertieft dem Thema Kinderanästhesie zu widmen, und zwar in einer strukturierten Form anhand eines Curriculums, gewisse Bestandteile kompetenzbasiert zu erlernen oder abzuarbeiten, zusätzlich sich fortzubilden, vielleicht sogar ein wissenschaftliches oder QM-Projekt mitzugestalten, auf einen Kinderanästhesie-relevanten Kongress zu gehen. Und dieses Komplettpaket würde dann abgeschlossen eben mit einer Bestätigung, einem Zertifikat, dass man vertiefte Kenntnisse in der Kinderanästhesie hat nach einem kurzen Fachgespräch. Und ich finde, das ist der erste Schritt hin zu einer, ja, Zusatzqualifizierung, die auch transparent abgebildet ist, die als Blaupause dienen kann und die natürlich auch für den eigenen CV gut ist, die gleichzeitig aber auch zeigt, dass ich in einer Institution tätig bin, die diese Strukturen vorhält. Und das ist genau das, mit was wir angefangen haben, nämlich es braucht jemanden, der sich drum kümmert, der ein Curriculum erarbeitet, der gewisse Fortbildungen anbietet. Da haben wir wieder dieses Hand in Hand von individueller Kompetenz und institutioneller Kompetenz. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, mit dem wir flächendeckend auch die Kinderanästhesie-Qualität hochhalten können. Und jetzt ist Deutschland ja wirklich schon ziemlich berühmt für seinen Arbeitskreis. Wir haben da ein ausgezeichnetes Netzwerk von Expertinnen und Experten und haben da die besten Voraussetzungen dafür, solche Netzwerke zu pflegen und auch zu nutzen für zum Beispiel auch mal ein zukünftiges Projekt, die Erfassung von Komplikationen auf einer nationalen Ebene. Das ist sicherlich sehr engagiert und das braucht noch ein bisschen, aber da könnte man solche flächendeckenden Projekte auch noch mal anstoßen.
Und die nächste übergeordnete Ebene wäre dann die Politik, die das Ganze finanzieren muss, denn so ein Fellowship kostet dem ausbildenden Krankenhaus viel Geld. Das kann man jetzt nicht so richtig beziffern, aber am Ende hast du natürlich erstmal eine ärztliche Doppelbesetzung, du musst die Leute einarbeiten und wahrscheinlich kriegt man das am Ende nie wieder so richtig raus und das muss bezahlt werden. Und wenn man aus ökonomischen Gesichtspunkten das sieht als Geschäftsführer, müsste man sich fragen, warum soll ich das bezahlen? Was hat denn unser Krankenhaus davon, dass irgendein anderes Krankenhaus jetzt bessere Kinderanästhesie macht?
Das ist ja der ganz große Vorwurf auch an die Politik und das DRG-System, dass die Weiterbildung eben nicht adäquat abgebildet ist. Und das war jetzt auch wieder großes Thema beim Ärztetag, wo sowohl DGI als auch BDA sich wirklich stark eingesetzt haben dafür, dass die Weiterbildung finanziell abgebildet werden muss. Ich glaube, das ist die Voraussetzung überhaupt für eine qualitativ hochwertige Versorgung von Kindern und allen anderen Patientengruppen. Wenn wir nicht ordentlich weiterbilden und ausbilden und fortbilden, dann ist es schlecht bestellt um die Medizin.
Ja, sehe ich auch so. Wo mein Problem noch ein bisschen ist beim Fellowship, das ist jetzt wirklich Meckern auf hohem Niveau, ist, dass ich mich frage, wie kommt diese Expertise am Kind an? Also ich sehe die Vorteile ganz genauso, wie du sie genannt hast, Karin, dass sie einen Arbeitsplatz attraktiver machen, dass sie zeigen, dass das Krankenhaus eine Struktur aufweisen kann, die funktioniert. Aber am Ende soll diese Qualität beim Kind ankommen. Das sollte doch das übergeordnete Ziel sein. Und da frage ich mich, und das haben wir auch schon in unserem Interview hier in Zürich mal kurz angeschnitten, wer braucht denn wirklich diese Leute eigentlich, diese sehr hochspezialisierten Menschen? Und ich glaube, da sollte sich hingehend das Fellowship noch weiter dann in Zukunft entwickeln. Ich glaube, jetzt gerade ist es so eine Startphase, es beginnt alles. Aber ich glaube, im Endeffekt müssen wir uns die Frage stellen, auch sehr viel mit politischen Diskussionen im Hinblick auf Zentrumsbildung und so weiter, wo gehört diese Expertise hin?
Das ist ja genau dieser Unterschied in den Kompetenzleveln, das, was wir jetzt beschrieben haben in den Fellowships, das Ziel ist ja, dass du selbstständig bestimmte Tätigkeiten in der Kinderanästhesie durchführen kannst. Aber du bist nach diesem einen Jahr weder ein Teacher noch ein Supervisor. Das ist gar nicht das Ziel. Das wäre dann für mich das nächste Schritt, das Advanced Level, wo du dann auch noch Führungsaufgaben übernimmst. Und wenn wir diese Menschen ausgebildet haben, dann sollten die idealerweise natürlich als nächstes in die Position, um so eine Institution zu leiten. Das wäre die Idealvorstellung.
Ich würde das nicht ganz so eng sehen. Wenn ich mir unsere Fellows anschaue, die wir im Kinderkrankenhaus auf der Pult in Hannover ausgebildet haben, sind die durchaus in der Lage zu teachen und vor allen Dingen auch in einem anderen Haus die Kinderanästhesie zu sortieren. Also ich sehe da sozusagen den Erfolg, dass wir eben viele Menschen haben werden, die über eine Expertise verfügen, um eben in kleineren Settings die Kinderanästhesie zu strukturieren.
Ja, es ist eben auch ein schrittweises Projekt, was aufeinander aufbaut und so ist es auch angelegt. Wir sind jetzt am Start und wollen das natürlich auch weiterentwickeln und ich glaube auch, dass das international eine Perspektive hat.
Und wenn ihr Zuhörenden mehr zu diesem Fellowship erfahren wollt, könnt ihr natürlich auf unsere Homepage gehen, www.kinderanästhesietalk.de und links habt ihr einen Reiter Fellowship Kinderanästhesie. Dort haben wir ganz aktuell das neue Curriculum, so heißt das, glaube ich, ne? Oder hochgeladen. Das ist auf dem top aktuellen Stand. Also was sind die Voraussetzungen, um da mitzumachen? Da habt ihr auch die Adresse vom Ansprechpartner, dort könnt ihr euch auch melden, wenn ihr ein Zentrum werden wollt. Und da könnt ihr in Austausch gehen mit den Ansprechpartnern. In erster Linie Jens Krösche als übergeordneten Koordinator und da gibt es auch noch die Ansprechpartner für die jeweiligen Zentren.
Langsam, aber sicher nähern wir uns dem Ende dieses Podcasts. Aber wir nehmen euch nochmal mit nach Zürich und zwar in die abschließende Fragerunde. Alexander Schmidt, der leitende Oberarzt der Anästhesie des Kiesbys, hat eine wichtige Frage gestellt und Karin hatte natürlich eine super Antwort darauf. Die wollen wir euch nicht vorenthalten.
Du hattest vorhin sehr schön gesagt, es gibt quasi die theoretische Qualität und die praktische Qualität. Also das, was auf dem Papier steht, dass wir das leben, dass wir das versuchen umzusetzen. Was natürlich nicht immer sehr einfach ist. Und wir kennen es, glaube ich, alle. Gordon, du hattest gesagt gehabt, manchmal arbeiten wir halt mit anderen Disziplinen zusammen und die verstehen nicht unsere Grundregeln oder das, was uns interessiert. Also eben verschiedene Ansichten, verschiedene Meinungen. Was können wir denn machen, um unsere Vorstellung von einer qualitativ hochwertigen Kinderanästhesie in den anderen Disziplinen mehr verständnisvoll darzustellen? Habt ihr eine Idee?
Dialog. Ich glaube einfach, wir müssen mit den Kollegen sprechen. Das hilft ja nichts. Müssen wir mit Chirurgen reden.
Wir haben gute Tools an der Hand. Also wir haben in Deutschland eine Leitlinie Behandlung perioperativer und posttraumatischer Schmerzen. Da ist die Regionalanästhesie als Soll-Empfehlung hinterlegt. Wann immer sinnvoll und möglich. Und dann würde ich den Spieß umdrehen und sagen, okay, Chirurg, du möchtest Chirurgin, du möchtest nicht, dass ich jetzt diesem Kind eine Regionalanästhesie anlege. Warum erwartest du von mir, dass ich jetzt hier von den Leitlinien abweiche? Warum soll ich dieses Kind nicht leitliniengerecht behandeln? Und schon ist die Gegenseite sozusagen, wenn man sie so bezeichnen möchte, in Argumentationsnot. Also ich denke, man muss einfach auch das, was wir schon haben, einfach konsequenter umsetzen.
Und objektivierbar nachvollziehen können. Quipsi ist das beste Beispiel dafür. Die postoperative Befragung von Kindern am ersten Post-OP-Tag. Damit kann ich natürlich aufzeigen, wie erfolgreich meine Regionalanästhesieverfahren sind. Und da, glaube ich, kommt keiner aus, wenn er sieht, dass nach einem großen kinderorthopädischen Eingriff einfach der Schmerz null ist am ersten Tag oder halt 6, 7, 8. Und ich würde jetzt mal unterstellen, dass alle Chirurginnen und Chirurgen Interesse daran haben, dass es den Kindern so gut, wie es nur irgendwie geht am ersten Tag.
Ja, das ist auch voraus, dass man das misst. Ne? Das ist auch noch nicht so
selbstverständlich. Und da braucht es eben auch für den klinischen Alltag einfache Tools. Ja. Und da kann ich Quipsi wirklich nur nochmal anmerken, weil das ganz einfach ist, das kann der Akutschmerzdienst machen. Das sind wenige Fragen, die die Kinder selber beantworten können und die aber hocheffektiv sind, die halt einfach zeigen, wie ist der Schmerz, wie ist die Funktionalität. Also ganz einfach und wirklich auch im klinischen Alltag umzusetzen.
Karin, was sind denn Quips und Quipsi? Kannst du uns das kurz erklären?
Quips und Quipsi sind zwei Qualitätsprojekte, die seit vielen Jahren aus der Uniklinik in Jena heraus gestartet wurden und jetzt wirklich seit vielen Jahren auch sehr breit gestreut gut funktionieren im Sinne einer wirklich einfachen Überprüfung der Qualität in der postoperativen Schmerztherapie bei Erwachsenen, QIPS, oder auch bei Infants, QIPSI, also bei kleineren Kindern, wo mit wenigen Fragen am ersten postoperativen Tag eingeschätzt wird, wie gut ist die Schmerztherapie und wie hoch ist die Nebenwirkungsrate. Schmerz in Ruhe, Schmerz bei Belastung und gibt es irgendwelche anderen Probleme, Einschränkungen bei der Atmung, bei der Mobilisierung, bei der Essensaufnahme, sodass wir praktisch so ein ganz komprimiertes Gesamtbild von dem Patienten, der Patientin am ersten Tag kriegen. Und das Schöne ist, dass dieses System eben nicht viel Aufwand braucht. Man kann das, wenn das gut geschult und eingelaufen ist, kann man das wirklich einfach so mitlaufen lassen und kriegt dann einen Benchmark und kann zum Beispiel für verschiedene Eingriffe oder auch für verschiedene Fachdisziplinen sich vergleichen mit den Ergebnissen von anderen Kliniken. Und das, finde ich, ist immer so ein ganz guter Anhalt. Wo stehen wir gerade? Sind wir ganz vorne? Dann kann ich sagen, okay, läuft ganz gut. Sind wir weiter hinten? Wo können wir ansetzen? Können wir uns mit den anderen Kliniken in Verbindung setzen? Wie ist da das Schmerzmanagement oder die Pontprophylaxe oder solche Themen? Und man hat damit natürlich nicht nur für sich selbst eine Rückkopplung, wie gut funktionieren unsere Verfahren, sondern wir können damit auch den Wert unserer Arbeit nochmal sichtbar machen auf der chirurgischen Station. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, dass Chirurgen und Chirurginnen sehen, wie gut und wie nachhaltig eigentlich so eine Anästhesie sich auswirkt auf den gesamten postoperativen Verlauf. Wenn wir die Dinge gut starten im OP, Stichwort 10. N, no pain, no ponf, no delir, dann profitiert auch die Station und merkt auch, wie kompetent die Strukturen vor Ort sind. Also ich glaube, ohne jetzt da irgendwie angeberisch wirken zu wollen, wir müssen schon auch zeigen, was wir können. Ne? Tue Gutes und sprich darüber. Und da ist QIPS oder QIPSI sicherlich eine ganz fest etablierte und wirklich auch wissenschaftlich validierte Variante. Die kann ich eigentlich allen nur ans Herz legen, damit einzusteigen, insbesondere jetzt, wo es auch europäisch ausgeweitet ist seit einigen Jahren als Pain-Out. Das heißt, wir haben jetzt noch viel mehr Daten und haben noch viel mehr Input aus anderen Ländern.
Das ist ein enorm wichtiger Hebel, um messbare Qualität zu implementieren, Widerstände zu überwinden.
Benchmarking ist das Stichwort. Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, Karin, das hat mich an die Anfänge dieses Podcasts erinnert. Das ist ja so alles entstanden, nachdem ich meine erste Phase in der Kinderanästhesie hier im UKSH hatte. Und ich war orientierungslos und habe einfach Hilfe gebraucht, um zu wissen, wie macht ihr das eigentlich? Ja, mir hat einfach ein Referenzwert gefehlt, die Mitte. Und die hatte ich nicht. Und das war alles noch zu Corona-Zeiten. Da gab es ja noch nicht mal Telle, was ausgefallen ist. Und das hatte mir enorm geholfen. So. Und ich glaube, so geht es auch vielen. Ne? Und so entstand dann der Podcast, weil ich dann mit Gordon drüber quatschen wollte. Na, wie machst du es eigentlich? Und das war so die Kernidee ganz am Anfang, nur so am Rande.
Aber jetzt müssen wir zum Abschluss kommen. Wir sind schon wirklich lange dabei und das wird auch eine längere als übliche Folge, aber das schulden wir allein schon dir, liebe Karin, dass wir dich so lange haben warten lassen. Eine Frage zum Abschluss an Karin und an Armin. Wenn ihr einen einzigen Satz als Mantra für junge Anästhesistinnen und Anästhesisten formulieren müsstet, wie würde der lauten?
In einem Satz.
Da dürfen noch drei sein.
Nee, ich würde sagen, ich mach's ganz kurz. Übernimm Verantwortung und versuch jeden Tag besser zu werden. Mhm. Und wenn ich das erklären müsste, dann würde das heißen, übernimm Verantwortung, sei dir dessen bewusst, wie wichtig jeder einzelne Schritt ist, um dieses perfekte Setting herzustellen. Und guck, dass du jeden Tag besser wirst, lies nach, erkundige dich, bau dir dein eigenes Netzwerk, lern aus deinen Fehlern, reflektier dich selbst und ja, kümmere dich um ein lebenslanges Lernen. Das wären die zwei wesentlichen Dinge, die ich, glaube ich, auch für mich immer wieder reflektieren muss.
Und Armin?
Wenn du so eine wichtige Frage stellst nach dem Mantra für junge Anästhesisten, das baut unheimlich viel Druck auf, übrigens, Gordon, finde ich. Und ich kann leider nichts super Kluges wie Mahatma Gandhi sagen, aber wenn ich mich jetzt festlegen müsste, wäre es jetzt zu diesem Zeitpunkt: tue nichts, was du nicht beherrschst, oder um es positiv zu formulieren, mache das, was du gut kannst. Und dann wird es auch gelingen.
Sehr gut.
Sehr schön.
Gordon, du hast doch bestimmt auch ein Mantra, was du jungen Anästhesisten mitgibst.
Ja, nee, kein Mantra, aber Gedanken zum Mindset, mit dem man morgens den OP oder die Intensivstation betritt. Man muss sich überlegen, in welchem Team man spielen möchte. Wo möchte man sich mental positionieren? Hat man Angst vor der Komplikation und richtet seinen ganzen Arbeitsalltag darauf aus? Oder akzeptiert man die Komplikation und hat Vertrauen darin, dass man sie bewältigen wird? Das muss sich, glaube ich, jeder mal im Laufe seiner Zeit, seines Lebens fragen.
Her mit dem Laryngospasmus.
Los, richtig. Zeig mir das nächste nicht nüchterne Kind, ich will es einleiten. Liebe Karin, danke für diese fantastische Stunde, die wir hier mit dir verbringen durften. Mal wieder.
Ich danke euch. Es war wunderbar, mit euch zu plaudern. Und ich freue mich wirklich, dass ich dabei bin und dass wir diesen Podcast gemeinsam auch so ein bisschen publik gemacht haben auf den Kongressen und werde euch weiter unterstützen. Macht weiter so.
Dankeschön.
Dann verabschieden wir dich, Karin. Sagen Tschüss.
Wie verabschiedet man sich eigentlich in Basel? Sagt man da Tschüss oder?
Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Okay.
Okay. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als zu sagen ciao, ciao,
ciao. Ciao, ciao. Bis bald.
Bis bald.
Das zweite Zertifizierungspasswort lautet 6131. Ich wiederhole 6131. So, wir hoffen, euch hat das Interview gefallen und ihr seid genauso begeistert wie wir gewesen.
Und schlauer.
Und ihr navigiert in Zukunft eure Kinder besser durch den OP. Das ist das, was wir uns wünschen für euch.
Und für eure Kinder. So, eingangs hatte ich ja schon erwähnt, Karin hat sich eine Spende an die UNICEF für die Gaza-Kinder gewünscht. Die werden wir natürlich auslösen.
Ab wann soll denn die gerade verkündete Regelung gelten?
Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
Ach so, na dann, okay, super.
Ja, ihr könnt das natürlich auch unterstützen, indem ihr uns unterstützt. Und vor allen Dingen würden wir uns freuen, wenn ihr eine Bewertung abgibt auf den Plattformen, über die ihr uns hört.
Zum Beispiel Deezer, Spotify, meinetwegen auch Amazon oder Apple, aber hauptsächlich Deezer und Spotify.
Jawohl. So, an dieser Stelle kommen die Ankündigungen, oder?
So sieht's aus. Wir haben viel anzukündigen. Womit geht es los?
Lass uns mit dem Jahreshighlight beginnen.
Wir möchten besonders hervorheben den Europäischen Kongress für Kinderanästhesie, den ESPA-Kongress, der dieses Jahr in Berlin stattfindet.
Wann findet der statt?
Der findet unverzüglich, sofort. Nein, der findet aber passend zu diesem Tag, findet dieser Kongress vom 2. bis zum 4. Oktober statt, über den Feiertag. Und wir haben mal die Kongressorganisateure in Form von Nicola Clausen gefragt, worauf sie sich besonders freuen können, wenn sie zum ESPA-Kongress nach Berlin fahren.
Also erstmal, glaube ich, ist es ein totales Highlight, dass dieser europäische Kinderanästhesie-Kongress in Deutschland und dann auch in Berlin stattfindet. Also das ist allein schon ein Grund, um dort hinzugehen. Es wird dabei sogar eine Wacker-Session geben, also eine Session des von uns über alles geliebten Arbeitskreises. Und so ähnlich hat es auch Nicola so beschrieben. Sie schrieb, der Wacker liegt mir besonders am Herzen, seitdem sie vor einigen Jahren als Referentin zum Jahrestreffen eingeladen war. Und die Stimmung empfand sie als besonders offen und herzlich. Und ich hoffe, dieser Wacker-Vibe überträgt sich auch auf den ESPA-Kongress. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das so sein wird.
Außerdem freut sie sich auf das Programm, das in den kommenden Tagen veröffentlicht wird. Also schaut ruhig mal auf der Homepage des ESPA vorbei oder auch auf unserer Homepage. Wir verlinken natürlich den Kongress auf unserer Homepage ebenfalls. Das Programm ist sehr breit aufgestellt. Sowohl Experten der Kinderanästhesie kommen auf ihre Kosten, als auch Leute, die noch ungeübt sind, so schreibt sie das. Und das ist das Besondere eben, dass alle auf ihre Kosten kommen können.
Genau, ein Schwerpunkt liegt auf dem Problem-Based Learning. Also das ist doch genau das, was wir auch machen, ne? Dass wir wirklich verschiedene Probleme aus klinischer Sicht beleuchten und schauen, wie man im klinischen Alltag damit umgehen sollte oder eben kann. Also ich glaube, das klingt ziemlich spannend.
Und last but not least kommen natürlich viele prominente Kollegen zum ESPA-Kongress. Unter anderem habe ich gehört, dass niemand Geringeres als Zeev Kane kommen soll. Vielleicht heißt er auch Zeev Kane, ich weiß es nicht, aber das werde ich ihn persönlich fragen.
Dein Idol.
Mein Idol, genau. Mein Martin Jörn, in Anführungsstrichen, nichts gegen dich, Martin, aber ich mag, also.
Aber ich mag Zeev einfach ein bisschen lieber.
Ich kenne ihn gar nicht, muss ich ja sagen, aber ich mag Martin wirklich, wirklich gerne, aber die Arbeiten von Zeev Kane oder Zeev Kane haben mich inspiriert, auch mich mit Forschung zu befassen und das ist schon etwas Besonderes, glaube ich. Ja, er, sowie auch andere internationale bekannte Wissenschaftler werden dort sein, dann kann man sie persönlich ansprechen, über deren Forschung sprechen, über deren Empfehlungen. Ich glaube, das ist wirklich das ganz Besondere, dass man in direkten Kontakt mit diesen Menschen kommen kann.
Ja. Also ganz klare Empfehlung für den ESPA-Kongress in Berlin dieses Jahr.
So, aber neben dem ESPA-Kongress gibt es auch regionale und lokale Veranstaltungen und da möchten wir an dieser Stelle wieder AINS2Go hervorheben, eine Veranstaltung, die online stattfindet, aus Berlin heraus organisiert und der nächste AINS2Go-Termin findet am 21.07.25 statt, zwischen 17.15 Uhr und 20 Uhr.
Genau, es gibt drei Themen, wie immer, es gibt Beatmung 2, gut, das ist wahrscheinlich die Fortsetzung von Beatmung 1. Es geht um ambulante Anästhesie, ja. Jörg Karst, ein ambulanter Anästhesist, mittlerweile im Ruhestand, wird uns aus seiner, ja, wahrscheinlich aus seinem Nähkästchen plaudern. Und um 19.15 Uhr nimmt uns Stefan Matthias Reilehahn aus dem Evangelischen Waldkrankenhaus Spandau in die Kinderanästhesie mit. Kinderanästhesie Grundlagen 3.
Ja, komm, bist du weg, wirst du ersetzt. Na, so war's.
Nee, wir haben das immer alterniert.
Ja, okay. Na gut, wenn du meinst.
Ich hoffe. Mal gucken, ob ich nächstes Jahr wieder eingeladen werde. Wenn nicht, hast du wahrscheinlich recht.
Außerdem freuen wir uns auf den DGAI-Jahreskongress im Kongresspalais Kassel, der vom 17.09. bis zum 19.09. stattfindet.
Mal wieder mit Armin und Gordon. Wir starten eine neue Session unseres berühmt-berüchtigten Kids Club, werden dort Fälle vorstellen und mit dem Publikum diskutieren. Ich freue mich da sehr drauf. Anmeldung und Links über unsere Homepage möglich.
Im November habt ihr die Möglichkeit, zum Kompaktseminar Kinderanästhesie in Münster zu fahren. Dieses findet am 14.11. dieses Jahres statt. Und dann kommt ein ganz besonderes Highlight zum Abschluss des Jahres.
Kids Deutschland Celle. Es ist das Symposium Kinderanästhesie in neuem Gewand. Kids Deutschland, neues Format der drei großen kinderanästhesiologischen Symposien hier in Deutschland vom 27.11. bis 29.11. in der Kongressunion in Celle.
Wir freuen uns darauf. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns schreibt. Wir freuen uns auch darauf, wenn ihr uns weiter zuhört und uns folgt. Und Gordon, gibt es noch irgendwas zu erwähnen, was wir vergessen haben?
Ja, vielleicht ein Ausblick. Wir werden nämlich auch eine Folge über ambulante Kinderanästhesie machen. Und zufälligerweise mit dem hochdotierten Referenten von AINS2Go. Aber mal gucken, ob er auch bei AINS2Go über Kinderanästhesie spricht oder allgemein über ambulante Anästhesie. Wir sprechen über ambulante Kinderanästhesie.
Ein Thema, das von einigen ZuhörerInnen von euch schon mehrfach gewünscht wurde.
Dann gibt's eine Folge zu dem DGAI Kids Club live aus Kassel. Und natürlich werden wir auch Armin und Gordon Session auf dem Zeller Symposium aufarbeiten.
Das wird unsere vierjährige Jubiläumsfolge werden und ich bin echt gespannt, was wir da zusammenstellen werden.
Wir haben einen Überraschungsgast, das dürfen wir glaube ich schon sagen.
Ja, aber nicht zu viel verraten. Ist ja Weihnachten.
Ja.
Schwierig an Weihnachten zu denken am 1. Juli, aber okay.
Okay, dann haben wir's.
Genau, dann haben wir alles gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr uns wieder zuhört beim nächsten Mal. Und an dieser Stelle bleibt uns nichts anderes mehr übrig, als zu sagen,
auf Wiederhören.
Ja, Kinders, gönnt euch was Gutes. Räucheraal beim Aale wieder, wenn man den isst, muss man eine Entziehungskur machen. Da wird man süchtig nach Ende der Durchsage.
So, Lisa, sag mir mal, was ist für dich gute Qualität?
Ja, gute Qualität ist das, wenn man es nimmt, es riecht gut und es schmeckt gut.
In Bezug auf Fisch?
Genau, bei Fisch, vor allen Dingen bei Räucheraal. Wenn ein Räucheraal schön nach Rauch riecht, oder Fisch, Räucherfisch nach Rauch riecht und dann noch schön saftig ist, Fettgehalt, alles richtig ist, dann ist das Spitzenfisch. Mehr braucht man nicht sagen. So.